Abend. Wir fangen diese Abende an im Namen unseres Herrn Jesus. Ich freue mich, dass Bruder Püls da ist und wir sammeln uns und wir wollen uns einfach in Jesu Namen versammeln. Lass uns aufstehen und ein paar Chorusse und Lieder singen und unseren Herrn Jesus preisen. Und dein Reich soll auch Realität unter uns werden heute Abend. Und wir möchten viel mehr von deinem Reich erfahren, von deinen Plänen, von deinen Ideen, von deiner Vorstellung. Deshalb sind wir heute Abend hier, dein Wort zu hören. Dein Wort hat die Kraft, um Menschenleben zu verändern, Menschen fähig zu machen für dein großes Vorhaben. Dein Reich soll kommen. Anbetung sei dir. Amen. Amen. Bevor wir weiter singen, sag noch deinem Nachbar guten Tag oder guten Abend. Der Herr segne dich. Mein Bruder, der Herr segne dich. Gott segne dich. So. Wir wollen Gott preisen. Das Reich Gottes soll unter uns sein. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist schon da. Preist den Herrn. Wir singen und preisen Gott mit dem nächsten Lied. Ich bete an die Macht der Liebe. Diese wunderbare Liebe, die du den Sündern der Welt, der ganzen Menschen entgegengebracht hast. Und auch uns hast du geliebt, als wir noch Sünder waren, als wir von dir noch nichts wussten, noch keine Ahnung von dir hatten. Du hast dich um uns gekümmert und nach uns gefragt und für uns hast du deinen Sohn gesandt. Halleluja. Wir preisen dich. Wir singen weiter, Peter. Ich freue mich über alle, die gekommen sind. Wir wollen heute über Israel als Zeiger Gottes an der großen Weltenuhr hören und vieles andere mehr. Ich freue mich, dass ich Bruder Klaus Mosche Püls hier habe. Er ist ein Veteran, schon was das Alter anbetrifft. 71 Jahre, 72 und immer noch aktiv und immer noch das Herz auf dem rechten Fleck. Und immer noch schreibt er und jetzt auch die neue Ausgabe von Bote aus Israel. Er hat eine ganze Liste dort hingelegt. So, Jesu geht voran. Wir haben dieses Lied gesungen. Jesus ist in seinem Leben vorangegangen, hat ihn bewahrt, hier in Berlin. In Berlin hat er mir erzählt, die schrecklichste und die schlimmste Zeit seines Lebens erlebt, die Bombennächte in der Spichernstraße, als dann mehr, bitte, Prager Straße, aber Spichernstraße wissen wir besser. Die Ecke wissen wir besser. Und alles, diese Jahre, also diese schwere Zeit des Krieges hier erlebt. Und ich freue mich, dass ich ihn jetzt hier mal in der friedlichen Zeit willkommen heißen. Obwohl friedlich mache ich ihn Gänsefüßen. Er ist immer noch ein Kämpfer. Immer noch im Krieg. Und wir haben ja nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächte. Und ich weiß, wer der Sieger ist. Wir wissen, wir kämpfen auf der Seite des Lichts, auf der Seite des Guten, auf der Seite des Lebens, auf der Seite des Herrn. Und ich freue mich, dass er da ist. Er wird euch einiges über seinen Dienst sagen in diesen Tagen. Ich möchte euch Mut machen. Kommt morgen Abend und Freitagabend. Also, wir möchten eine neue Sicht der geistlichen Dinge, der Zusammenhänge von Gott erfahren und auch unseren Horizont weitern. Und nicht nur immer sehen unseren Tellerrand und nicht nur sehen, ja, wir und was wir gelernt haben, sondern lernen dazu, erweitere deinen Horizont, lerne auch die Wahrheit zu kennen. Und ich freue mich, und deshalb habe ich auch Bruder Püls eingeladen, weil er einen ganz klaren Durchblick hat und schon seit vielen Jahren. Ich verfolge so seinen Dienst, nicht nur jetzt erst seitdem ich ihn eingeladen habe, sondern schon viele, viele Jahre. Und ich sehe, der Mann hat Durchblick. Und deshalb habe ich ihn auch eingeladen hier, damit wir noch mehr von diesem geistlichen Durchblick bekommen. Es ist manchmal gar nicht angenehm, wenn man die Wahrheit kennt und dann die Wahrheit sagt. Du schaffst dir nicht immer Freunde. Und das ist schlimm. Eigentlich sollten die Leute auf die Knie gehen, die Hände einen abküssen und sagen, danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Aber die Wahrheit ist sehr unsympathisch. Aber das ist das Einzige, was uns frei macht von Irrtum, frei macht von allen möglichen falschen Ansichten und uns zu Jesus bringt, unserem Herrn und Heiland. So, ich freue mich, Bruder Püls, dass du da bist und Gott möge dich in diesen Tagen segnen. Und ich habe schon in der kurzen Zeit, wo ich dich hier persönlich kenne, auch lieb gewonnen. Und ich weiß, wir sind auf der gleichen Wellenlänge. Die Chemie stimmt zwischen uns beiden. Und das ist gut, dass die Chemie stimmt. Okay, ich gebe dir jetzt das andere Mikrofon.
Ist das so richtig? Ja, was habe ich hier hingestellt? Ja, gut. Oh, das ist sehr freundlich. Ja, ja. So. Also ehe ich anfange, liebe Geschwister, da ich ja, wie gesagt, wie man eben gerade gehört hat, ich ja sogar eine Zeit lang hier gelebt habe in Berlin, kann ich auch in Ihrer Muttersprache sprechen. Auf Hebräisch würden Sie mich ja nicht verstehen. Ich möchte zunächst einmal auf die Zeitschrift Bote Neues Israel hier hinweisen. Ich habe mich hier ganz schön abgeschleppt. Ich bin gestern 6 Stunden mit dem Auto hierher gerast, teilweise mit 180 Stundenkilometer, voll beladen, wie ich war. Und ich wollte aber sicher sein, deswegen bin ich schon einen Tag vorher gefahren, dass ich auch wirklich pünktlich hier bin und auch ausgeruht bin. Trotz dem gleichen Titelbild da auf diesen Heften handelt es sich um verschiedene Ausgaben. Sie können das daran erkennen, dass links an dem Streifen auf dem Titelbild ein Textband liegt, wo eben unter anderem verschiedene Titel, die in dem Heft jeweils behandelt werden, aufgeführt werden. Und darin auch steht, verschiedene Bibelstellen in den Editorials behandelt werden, sind auch ältere Ausgaben nach wie vor aktuell. Also es wurde ja auch gesagt, wir sind Lernende. Ich werde immer gefragt, wo ich studiert habe. Da pflege ich zu antworten, ich studiere immer noch. Und ich bleibe Student bis zu meinem Lebensende. Nicht wahr? Es gibt ja Pfarrer, nicht wahr, die nach ihren 8 Semestern oder was sie da studiert haben, dann den Laden dicht machen und denken, jetzt wissen wir alles. Aber dann geht's ja erst los. Ja, die Ausbildung, überhaupt die ganze Ausbildung, auch die universitäre Ausbildung, ist ja nur eine Vorbereitung auf das Leben. Eine Basis sozusagen, auf der man dann aufbauen muss. Aber auch Fachärzte und so weiter, auch die ärgern sich, wenn die Ulla Schmidt sagt, ihr müsst am Wochenende hier einen Weiterbildungskurs besuchen. Die ärgern sich dann, anstatt sich zu freuen, weil sie dann nicht bei ihrer Familie sind. Nicht wahr? Also die sollten dann lieber doch ein ehrbares Handwerk gelernt haben. Und gerade in der Theologie geht es ja darum, dass wir weiter in der Erkenntnis wachsen. Auch das steht in der Schrift. Und das müssen wir natürlich sehr ernst nehmen. Und wir wachsen auch schon aufgrund der Herausforderung, vor allem jetzt in dieser Endzeit, wo wir ja auch attackiert werden, wie es ja auch hier richtig gesagt wird, wenn wir alles nur schönfärberisch oder ökumenisch alles mit Blumen verzieren, aber nicht auf den Kern der Sache kommen und auch nicht auf das Verführungspotenzial unserer Zeit. Und das gefährlichste Verführungspotenzial ist die geistliche Verführung. Nicht wahr? Denn da wären Leute wirklich auf einen falschen Weg geführt. Wenn jeder von uns, der sündigt auch mal, dann tut er Buße und weiß, dass er Mist gemacht hat und geht auf die Knie. Aber Leute, die Theologen, die also falsche Lehre verbreiten, die sehen das nicht mal als Unrecht an, sondern sie stellen sich schlichtweg über das Wort Gottes. Und das ist natürlich, anstatt sich unter das Wort Gottes zu stellen, das ist Verführung unserer Zeit. Und darüber geht es ja dann auch morgen, wenn es um Matthäus 24 geht. Aber interessant dabei ist dann auch zudem, dass darin gemachte politische Aussagen in unserer Zeitschrift sich tatsächlich dann später so erfüllt haben. Es ist ja ganz interessant, wenn man ältere Ausgaben liest und da Prognosen gestellt werden, die sich in der Tat dann auch politisch so erfüllt haben. Ne, das ist, es gibt ja auch jemand, ich will hier keine Namen nennen, die haben schon veröffentlicht, wann die Entrückung stattfindet und wann die Parousie, also der Heiland wiederkommt. Und diese Jahre sind alle verstrichen und die machen noch immer noch ihre Millionengeschäfte. Im alten Israel wären die schon lange gesteinigt worden. Aber die Christen, die schlafen ja im Tiefschlaf und immer tiefer und merken das gar nicht, weil sie eben, wie gesagt, nicht prüfen. Wir sollen ja alles prüfen. Und auch was ich hier sage, das muss auch der Prüfung standhalten. Und deswegen nenne ich dann natürlich auch Bibelstellen. und versuche anhand der Bibel eben die heutige Lage zu beleuchten, gerade was eben Israel angeht. Und als Beispiel dient eben hier ganz besonders in diesen drei Tagen der noch weiter ausstehende Friede in Israel uns eben unsere Prognosen hinsichtlich der Entwicklung auch in der Kirche, aber auch das Machtstreben Russlands unter Putin sowie die Islamisierung Europas. Das sind ja Themen, hier müssten eigentlich alle Fernsehstationen anwesend sein und die müssten das direkt auch in dem besten Programm und möglichst um 20.15 Uhr dann auch verbreiten. Was glaubt ihr, was da für eine Erweckungsbewegung im Volke entstehen würde? Aber diese Erkenntnis und die Notwendigkeit, so zu handeln, ist einfach schlichtweg nicht vorhanden. Wenn es schon nicht bei der Kirche vorhanden ist oder auch bei den heutigen modernistischen Theologen, die ja gar nicht mehr an die Verbalinspiration glauben, dass das Wort Gottes wirklich von dem Herrn eingegeben ist und die also auch verschiedene Theologien entwickeln. Ich werde ja darüber in Matthäus 24 noch zu sprechen kommen. Meine Lieben, da kann eben diese Erkenntnis leider nicht wachsen. Und da wirkt natürlich dann auch der Widersacher. Ich weise auch ganz besonders auf die Sondernummer hin, die dort auf dem Tisch liegt und in der über den Brandanschlag gegen unser Zentrum in Ashdod im Jahr 1984 auch anhand der israelischen Pressemitteilungen berichtet wird, sowie über die Arbeitsweise der berüchtigten Antimissionsliga Yad Lachim. Es gibt jetzt auch noch eine zweite Antimissionsliga, die heißt Lev Lachim. Das heißt übersetzt Yad Lachim, Hand den Brüdern, und Lev Lachim, Herz den Brüdern. Mit solchen Vokabularien will man also den Juden zeigen, wir lieben euch und wir hassen die Missionare. Dann sind auch sämtliche BNI-Ausgaben kostenlos, die können Sie also kostenlos mitnehmen. Normalerweise wird ja alles verkauft heute, aber wir wollen keine Händler sein. Das kostet natürlich alles Geld, diese Magazine herzustellen. Und wir übersenden das, wer es abonnieren will, kostenlos. Auf Spendenbasis, wir wollen das auch niemandem vorschreiben, Abonnementsgebühren. Der eine kann sich das leisten, der andere kann es nicht bezahlen. Es gibt Leute in unserer Kartei, die sagen, ich bin arbeitslos, ich möchte sie trotzdem haben, können wir sie weiterbekommen, die kriegen das auch. Zu bestellen sind diese eben aus dem ausgelegten Bestellformular, das dorthin auf dem anderen Tisch liegt, das mit Namen, Anschrift, möglichen Blockschrift auszufüllen ist. Ferner weise ich dann auf die drei Bücher hin, die dort auch ausliegen. Die kosten allerdings Geld, weil die Verlage das natürlich nicht kostenlos herstellen. Die Preise haben nicht ich festgelegt, sondern die jeweiligen Verlage. Brennpunkt Israel heißt das eine und Shalom für Israel das andere und Antisemitismus gestern und heute ein drittes. Dann liegen noch zwei Dokumentationsfilme aus über unsere Arbeit in Israel, die in VHS und in DVD zu erhalten sind. Auch die kosten leider Geld. Und dann befinden sich außerdem noch auf dem Büchertisch unsere Grundsatzerklärung der Messianischen Bekenntnisgemeinschaft, die 1980 gegründet worden ist. Dann ein Literaturverzeichnis bzw. ein Nachschlageverzeichnis mit Themenübersichten aus BNÜ-Veröffentlichen, aus Bibelauslegung, auch unser Kassettendienst. Es gibt eine Fülle, ich weiß gar nicht, 270 oder 280 Kassetten, jeweils anderthalb Stunde. Die können Sie also auch bei unserem Kassettendienst bestellen. Und es gibt Leute, die davon wirklich eifrig Gebrauch machen und die sind dadurch auch schlauer geworden. Eine Studie aus dem Jahr 1985 des Materialdienstes der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, die wir nicht erstellt haben, sondern Dr. Quenzer, der über die Lage der Judenchristen im Nahen Osten da berichtet. Auch das können Sie dann an sich nehmen, sowie den Wortlaut einer Resolution des 6. Europäischen Bekenntniskongresses mit dem Titel Das Christuszeugnis gegenüber dem Judentum. Das zunächst als Einleitung. Und jetzt komme ich in medias res auf unser Thema zu sprechen, wo es darum geht, Israel aus theologischer Sicht, der Zeiger an der Weltenuhr. Es ist ja ein ungeheuerliches Phänomen, meine lieben Geschwister, wenn man bedenkt, in welcher Zeit wir leben und welche Resonanz das bei den Kirchen und in der Theologie gefunden hat bisher. Es ist nämlich gar keine Resonanz. Im Gegenteil, ich sagte schon, man hat verschiedene Theologien entwickelt, von feministischer Theologie bis hin zur Gottes-Tod-Theologie, von der Bultmannschen Theologie nicht mal zu sprechen hier, die Heilige Schrift entmythologisiert, sondern es geht darum, dass wir in einer Zeit leben, wo das prophetische Wort schon aus dem Alten Testament wirklich real sich vor unseren Augen erfüllt, konkretisiert. Und als Beispiel dafür sehen wir das Volk Israel. Und das sage ich nicht nur, weil ich Israeli bin, ich habe auch in der israelischen Armee meinen Dienst getan, wie wir das alle tun müssen. Also ich habe schon einiges hinter mir, meine lieben Geschwister, auch den Sechstagekrieg 1967, da lebte ich auch schon in Israel. Und leider ist aber die Moral der Truppe nicht mehr mit der damaligen zu vergleichen. Auch in Israel nagt die Dekadenz und gibt's jetzt auch Alkoholprobleme in der Armee. Drogenprobleme haben wir, die Hisbollah ist eifrig bemüht, möglichst viele Drogen nach Israel einzuschmuggeln, um schließlich und letztendlich auch die Israelis zu demoralisieren und drogenabhängig zu machen. Aber ich will auch meinen Ausführungen jetzt hier nicht vorgreifen. Im Grunde genommen sehen wir, wie sich die Endzeit mehr und mehr konkretisiert. Und von daher ist es eigentlich völlig unverständlich, dass das keine Resonanz findet bei der Kirche und auch in der Theologie, das heißt in der theologischen Lehre in den Universitäten. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man eine Substitutionslehre pflegt, wonach die Kirche sich ja als das neue geisterfüllte Israel versteht. Und das heutige Israel nur als Politikum. Uns hat auch der Bischof Lohse, um nur einen Namen zu nennen, geschrieben, was? Israel, das hat nichts mit dem Neuen oder Alten Testament zu tun, hat er glatt geschrieben, sondern das ist ein politisches Phänomen, wie jeder andere Staat auch. Ihr seht, also wenn solche Leute, solche Kirchenführer und Kirchenfürsten, ich habe auch mal schon an den Papst schon öfters geschrieben, ich kriege nicht mal eine Antwort. Und zwar mit unserem offiziellen Briefkopf auch von Israel aus, der reagiert gar nicht. Also so eine Unhöflichkeit, das ist unglaublich. Und die sprechen sich nur heilig oder lassen sich heilig als Vater ansprechen und so weiter. Also es ist ein Skandal, mit einem Wort gesagt. Aber das ist eben für die Endzeit auch verheißen, dass eben der Glaube schwindet und dass die Verführung überhand nimmt. Das ist ja übrigens das erste Zeichen, was die Jünger, aber darüber mehr morgen, gefragt haben, was werden die Zeichen einer Wiederkunft sein. In Kapitel 24 sagt er, lasst euch durch niemand verführen, und sie lassen sich verführen. Und das ist ungeheuerlich, nicht wahr, trotz seiner Warnung, dass das keine Resonanz findet. Und das hängt natürlich auch mit der mangelnden Liebe gegenüber dem Volk Israel zusammen. Es ist hier eine Konkurrenzsituation entstanden, weil die Kirche ganz verlegen ist, ja, wo sind wir angesiedelt, wenn nun Israel nach wie vor das Volk Gottes ist? Wir sind doch das Volk Gottes, wir die Kirche, um nicht zu sagen, die triumphalistische Kirche ist das Volk Gottes. Ja, wo bleiben wir dann, wenn das nach wie vor das Volk Gottes ist? Oder wenn gar Gott hier mit dem Volk Israel einen neuen Anfang machen will? Und da fühlen sie sich im Hintertreffen, und das ist sehr unangenehm und auch gar nicht, in keiner Weise entspricht es auch der paulinischen Lehre, gerade was Römer Brief Kapitel 9 und bis Kapitel 11 angeht, wo er natürlich darauf hinweist, dass Israel nicht verstoßen ist, Römer 11, Vers 2, sondern dass es auch für Israel eines Tages eine Heilszeit geben wird. All das steht in der Heiligen Schrift und die Päpste nennen sich Paulus und was weiß ich, aber sie wissen gar nicht, was der alles geschrieben hat. Ja. Das ist eben immer wieder auch dieser Heilsegoismus, so nenne ich das. Das Hauptsache, ich komme in den Himmel, was aus den anderen wird, das ist mir wurscht. Nicht wahr? Hauptsache, ich komme in den Himmel. Wir sind die allein selig machende Kirche, wie die römisch-katholische Kirche von sich sagt. Ihr seid alles Sektierer. Wir sind natürlich auch Sektierer, hat kürzlich ein bekannter Professor mich betitelt in einer blasphemischen, in einem Pamphlet über meine Person. Wir sind auch Sektierer und damit hat es sich. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, aber wir haben nicht nur nach Epheser 6, wurde vorhin ja angedeutet, nicht nur gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis zu kämpfen. Und nun heute haben wir auch gegen Kirchenkräfte und gegen auch Theologen zu kämpfen, die ja immerhin mit einem Wahrheitsanspruch auftreten. Ich bin zwar Nahostexperte beim ZDF, nicht wahr? Das wurde mir also mitgeteilt, offiziell vom ZDF, aber eingeladen haben sie mich noch nicht. Nicht wahr, weil sie da ein Eklat fürchten, sowohl bei den Juden als wahrscheinlich auch bei den Muslimen und so weiter. Also man nimmt ja sehr viel Rücksicht auf die Juden. Das sehen wir ja auch, ich weiß nicht, ob ihr die Presse so verfolgt, mit der Karfreitagsfürbittegebet, nicht wahr, da gab es ja auch einen Zirkus, nicht wahr, weil der Papst nach wie vor daran festhält, zum Karfreitag für die Bekehrung, für die Umkehr Israels zu beten. Da hat auch die Frau Knobloch sich gleich eingeschaltet, diese Dame, die da in München ist und die Vorsitzende des Rates der Juden in Deutschland ist. Was versteht die von Theologie? Aber im Bibel-TV, da sieht man dann immer die Frau Ruth Lapide da reden. Ich war ja ein Dutzfreund von Pinchas Lapide, von Professor Lapide. Wir verkehrten auch privat, da hat die Ruth nie den Mund aufgemacht. Heute ist sie Religionswissenschaftlerin. So schnell geht das. Damals hat die nie was gesagt. Der Pinchas und ich, wir haben diskutiert, meine Frau war auch dabei, die hat nie den Mund aufgemacht. Heute plappert die im Bibel-TV stundenlang, aber von Jesus natürlich nicht die Rede. Das verstehe ich nicht. Das ist umgekehrt unmöglich im israelischen Fernsehen, dass da ein Judenchrist reden könnte. Ja, man hat mich angerufen, schon in Israel vor Jahren hat sich das Fernsehen gemeldet, wenn ich in der israelischen Öffentlichkeit gesprochen habe, im Sitz des Journalistenverbandes in Tel Aviv ist, in Beit Sokolov heißt dieses Zentrum. Da habe ich also, das war in der Zeitung auch vorher angekündigt, da hat sich das Fernsehen gemeldet, da haben die mich gefragt, über was ich sprechen werde. Da habe ich gesagt, über den Meschiach Jeschua. Oh, da haben die gleich kalte Füße gekriegt und sind nicht gekommen. Die haben auch ihre Kamera, da haben sie Angst um ihre Kamera wahrscheinlich gehabt. Bis dann die orthodoxen Juden mit einem Bombenanschlag gedroht haben, wenn ich da nochmal sprechen werde. Ja, da geht es mit Bomben und Granaten, meine Lieben. Und da muss man durch, da muss man es wirklich drauf ankommen lassen. Aber ich muss euch sagen, der Herr hat mich da nie verlassen. Ich bin dessen nicht würdig, das möchte ich hinzufügen. Und das möchte ich also gerade hier einleitend alles sagen. Aber nun geht's weiter in unser Thema. Wir können uns also nicht auf Kirche und Theologie verlassen, sondern die Christen, die in dieser Zeit leben, müssen mehr und mehr selbst, ihr könnt ja froh sein, dass ihr so einen Pastor habt, der euch wirklich hier erkenntnismäßig auf Vordermann bringt und euch fordert und so weiter. Also das ist heute keine Alltäglichkeit mehr. Also er steht unter dem Geist Gottes, sonst wäre ich auch nicht hier. Der hat ihm ja auch gesagt, dass er mich einladen soll. Aber solche Pastoren, meine Lieben, wären weniger und nicht mehr. Und das ist natürlich traurig. Und es sind dann nur noch vereinzelte Gemeinden. Und es gibt, ich kenne keine Gemeinde, wo kein Zank herrscht, wo nicht der eine über den anderen redet, in verleumderischer Weise. Anstatt miteinander zu reden, redet man übereinander. Nicht wahr? Also es ist eine ganz schlimme Zeit und wir müssen bedenken, dass die Zeit noch schlimmer wird. Wir müssen uns darauf einstellen und von daher wünsche ich und bete ich, dass ihr auch weiter hier so im Geiste auch mit eurem Pastor verbunden bleibt. Ihr werdet es nötig haben. Glaubt mir. Aber auch bei den Judenchristen ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Es herrscht dort keine Einheit, sondern Missgunst und so weiter. Und also ich könnte natürlich stundenlang darüber reden, aber ich muss ja auch mein Thema hier behandeln. Was für uns wichtig ist, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, um das es ja heute Abend geht, Israel aus theologischer Sicht, geht es uns vor allem um unser Wächteramt, das wir auszuüben haben. In Israel, ich mache ja immerhin die Arbeit, ich war 1965 Hirte in Galiläa, wo ich vorher schon hier leitender Angestellter war in Deutschland. Aber dann bin ich mit meiner Familie nach Israel gegangen, um erstmal zu eruieren, wie das da zugeht, ehe ich da also einen Einwanderungsantrag stelle aufgrund meiner jüdischen Herkunft. Und da war ich in Kibbutz Ayelet HaShachar in Obergalilea und bin da also mit meiner Familie dahin marschiert. Und da haben sie gesagt, Moshe, wunderschön, dass du kommst. Wir suchen gerade jemanden für unsere Herde, für unsere Schafe, Kwasim auf Hebräisch. Ich war, wir haben niemanden hier, der Gideon, der das bisher gemacht hat. Gideon hieß der, der hat das Handtuch geworfen so kam ich von einem Tag zum anderen in den Besitzstand von 384 Schafen. Ich sage das juristisch korrekt, ich habe es nämlich gelernt, es ist ein Unterschied zwischen Besitztum und Eigentum. Ich war, das wird immer wieder falsch gemacht. Also ich bin der Besitzer von diesem Pult, aber er ist sozusagen der Eigentümer. Ich war und der Eigentümer der Schafe war natürlich der Kibbutz, aber ich war eben der Besitzer von denen und ich hatte gar keine Ahnung, wie ich mit denen umzugehen habe. Und da musste ich also auch die entsprechenden Töne lernen, von dem auch in der Schrift im Alten Testament auch die Rede war, dieses Zischgeräusch. Ich will euch zischen, heißt es in der Schrift. Er benutzt ja die Vokabeln der Herr, so wie er auch, wie man Schafe behandelt. Und sie werden meine Stimme hören. Auch der Heiland sagt ja, ich bin der gute Hirte und so weiter. Alles entlehnt aus diesem Verhältnis von Hirte zu Schafen. Und ich habe dann auch dafür sorgen müssen, dass mir keine Schafe verloren gehen. Da bin ich also vorher mit meinem Stab, Stecken und Stab, Psalm 23, vor den Schafen hermarschiert. Über Stock und über Stein, natürlich nicht über Straßen und so weiter, sondern querbeet. Und neben mir ist immer ein Schaf marschiert, die hat ein Glöckchen um den Hals, die hieß Schula, habe ich die genannt. Und plötzlich hat die sich mir in den Weg gestellt und ich habe die also mit dem Bein gestoßen und sage, Mensch, lass mich doch weitergehen. Die hat sich gegen meine Beine gestemmt und da guckte ich über das Schaf hinweg und da lag die giftigste Schlange, die es im Nahen Osten gibt. Eine armdicke Schlange mit der Maserung, die mir bekannt war. Ich habe mir vorher von der Literatur her der Einblick verschafft. Ich habe die Schlange nicht gesehen. Ich wäre da draufgetreten. Innerhalb einer halben Stunde bist du tot, wenn die dich beißt. Und wenn du rennst, dann verteilt sich das Gift noch schneller. Also eine fatale Situation. Und der Schaf hat es gemerkt und hat mir das Weitergehen verhindert. Nicht wahr? Dann habe ich natürlich einen anderen Weg eingeschlagen, habe mich aber bei dem Herrn bedankt und bei dem Schaf entschuldigt. Ja doch, ich habe dir über den Kopf gestreichelt und mit dem Schaf gesprochen und das Schaf hat die Entschuldigung angenommen. Nicht wahr? Aber ich will nur damit sagen, so führt der Herr auch. So führt der Herr auch und das muss man natürlich auch als Führung sehen. Also das ist nicht schwärmerisch, was ich hier sage. Es ist in der Tat so. Wenn man mit seinem Glauben ernst macht, dann darf man solche Führung und auch solche Bewahrung erleben. Und das sind also Dinge, ich könnte also hier fast, würde ich sagen, stundenlang reden. Es würde sich ganz bestimmt lohnen für Sie, wenn ich Ihnen hier berichte über mein persönliches Ergehen von Anfang meiner Geburt. Meine Eltern wollten mich sogar abtreiben 1985, weil ich unerwünscht war in der Hitlerzeit. Nicht wahr? Und die wollten mich abtreiben mit einem Mittel, das auch noch Ramses hieß. Das habe ich nicht gewusst. Erst als meine Schwester einen Freund hatte und ich im Gymnasium war mit 17 Jahren und der mich plötzlich Ramses rief, da habe ich gesagt, du weißt doch, wie ich heiße. Ja, ich weiß was, wie die jungen Leute sagen, ich weiß was du nicht weißt. Na, sag ich, was weißt du denn? Ja, und da hat er mir das gesagt. Na, ich habe dann eine spätere Aussprache mit meiner Mutter gehabt. Wie kannst du so geschmacklos sein, dem Freund meiner Schwester sowas zu sagen, wenn er schon sowas vorgehabt hatte, mich zu beseitigen, schon im Mutterleib, nicht wahr, dann hätte ich das für mich behalten. Und der hat mich damit gefoppt und das hat mich natürlich sehr verletzt. Aber das hat mir den Beweis erbracht, schon im Mutterleib vom Herrn bewahrt worden zu sein. Ja. Ich sage das hier nicht, um mich hier wichtig zu machen. Es ist mir völlig wurscht, was andere Leute auch verleumderisch über mich alles verbreiten, die müssen das selbst verantworten. Wir müssen für solche Leute beten. Auch das. Es darf keine Bitternis im Herzen zurückbleiben. Das ist sehr wichtig. Nun möchte ich darauf hinweisen, auf den Auftrag, den wir natürlich in Israel haben, wenn wir das schon wissen, was der Herr mit dem Volke Israel in unseren Tagen beabsichtigt. Wir wissen ja von Apostelgeschichte 1, Vers 6, dass die Jünger ihre letzte Frage, die sie überhaupt noch an ihn richten konnten, sich um Israel, um das Reich Israel gehandelt hat. Denn sie wussten ja schon, sie hatten ja seine Endzeitrede gehört, sie wussten, Israel ist ein Ende beschieden. Sie hatten ja seine Ansprache gehört von Matthäus 24 und fragten nun, nachdem ja die Provinz Judäa noch existierte, Herr, wann wirst du zu dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Sie hatten ja in einer Naherwartung gelebt, sie hatten ja gehofft, das selbst noch zu erleben, menschlich völlig verständlich. Und das war ihr Sinnen und Trachten zu fragen, Herr, wann wirst du zu dieser Zeit wieder aufrichten, dein Reich Israel? Das war ihre große Sorge, dass später nicht die Sorge der Kirche mehr gewesen war. Die dachte nur an sich, sie hat sich verbündet, Thron und Altar, ein sehr unseliges Bündnis und hat Märtyrerblut vergossen und so weiter. Und unser Heiland hat darauf geantwortet, das ist nicht den Engeln im Himmel, auch nicht mir offenbart, sondern allein der Macht des Vaters vorbehalten. Immerhin hat sich da der Heiland zurückgestellt. Heute, wo er an den Rechten Gottes sitzt, hätte er natürlich die Antwort gewusst. Aber damals hat er auf den Herrn, auf den Vater im Himmel verwiesen. Und wir kennen heute nun die Antwort. Hätte er damals das gewusst und hätte gesagt, in 1948 oder sagen wir 918 Jahren wird das dann der Fall sein, da wären die ja in sich zusammengefallen. Die Jünger, die wären ja völlig demoralisiert gewesen. Die hätten gesagt, ja, das hat gar keinen Zweck, wenn wir da noch jetzt was machen. Wenn das so lange noch dauert und wenn die gewusst hätten, was da für einen Blutstrom da über das Volk Israel kommen wird, mit dem Holocaust und so weiter, dann wären die ohne Zweifel in größte Anfechtung gekommen. Aber es ist auch eine Gnade Gottes, dass es ihnen nicht gesagt worden ist, so wie es ja auch eine Gnade Gottes ist, dass wir nicht unsere Todesstunde kennen. Nicht wahr? Denn wir sind ja Idioten, entschuldigt, aber wir sind Ignoranten. Wir wissen ja gar nicht, was in der nächsten Stunde für ein Schicksal auf uns wartet. Ne? Wir denken, wir sind so schlau und können auch das Weltall erforschen mit E=mc² um mit Einstein zu sprechen. Nicht wahr? Was hilft uns das alles, meine Liebe, wenn wir nicht mal wissen, wie lange wir leben oder ob wir vielleicht schon eine Krebsgeschwur im Körper haben, ohne das überhaupt zu wissen. Ne? Also manche Leute wissen das ja noch nicht, die merken das ja erst, das ist ja das Heimtückische vom Karzinom, dass er dann erst entdeckt wird, wenn irgendwie ein Organ ausfällt oder wenn die Funktionalität im Körper eben nicht mehr gegeben ist. Und dann stellt man dann sekundär einen Krebs fest. Also von daher ist es gut und wichtig, dass wir uns ganz und gar der Gnade Gottes anbefehlen dürfen. Aber wichtig für uns ist eben in Israel, nachdem wir das eben alles wissen, dass wir unseren Wächterdienst ausüben in Israel. Das ist die Aufgabe der Judenchristen, wenn wir wissen, wir müssen uns doch fragen heute, wenn wir in Israel sind und an unseren Heiland Jeschua glauben, wie er ja auf Hebräisch heißt, was würde er von uns erwarten oder besser gesagt, was würde ein Petrus und Paulus heute an unserer Stelle tun? Er würde nichts anderes tun, als was wir tun, wir bekennenden Judenchristen, nämlich diesen Messias zu verkündigen. Und nicht nur in einem Raum, sondern die Öffentlichkeit zu suchen. Und das gehört zu unserem Wächterdienst. Und das tun wir seit 1981, meine Lieben. Und das ist völlig unbekannt. Das wird absolut unterdrückt. Auch hier in den Medien. Mit Axel Springer, mit dem ich befreundet war, der Verleger, der ja hier seine Zentrale hatte. Ich war auch in seinem, damals mit Matthias Walden zusammen, in seiner Chefetage. Das ist ja alles schön vertäfelt mit Holz. Im Axel Springer Haus, jetzt residiert ja die Frau Friede Springer da drin. Aber die Zeiten haben sich geändert, hat mir die Frau Springer ja geschrieben. Ja, dieser Mann, der Axel Springer, der hat öfters in der Zeitung, in der Welt am Sonntag über uns berichtet. Da wurde ich sogar als Oberhaupt bezeichnet. Ich habe mich nie als Oberhaupt der Judenchristen bezeichnet. Das ist eine Formulierung von Raphael Seligmann gewesen, der heute auch manchmal hin und wieder im Fernsehen erscheint. Damals war er noch kleiner Reporter bei Axel Springer. Der hat ein dreistündiges Interview mit mir gemacht in Bonn. Da war die Zentrale, da ist die Zentrale der Welt, Tageszeitung und der Welt. 3 Stunden lang, der Axel Springer hat gerade ihn als meinen Interviewpartner gewählt, weil er selbst Jude war. Und als ich ihm dann ein Interview gab, da habe ich gemerkt, der hat gar keine Ahnung vom Judentum. Da habe ich ihn erstmal über sein eigenes Judentum, habe ich ihm da versucht aufzuklären. Und alles auf Tonband außerdem noch aufgenommen. Und dann wurde ich in Israel von Ephraim Lahav, dem damaligen Springer, Korrespondenten interviewt. Der hat auch an Gottesdiensten in Israel teilgenommen und die in einer konzertierten Aktion haben dann einen großen Artikel geschrieben, auch einen Blödsinn geschrieben. Mein Assistent Dr. Alkahe, den haben sie zum LKW gemacht, nicht wahr? Und mir hat der geschrieben, ich wäre zum Judentum übergetreten, dabei bin ich jüdischer Herkunft, bin ich übergetreten. Und solche Blödsinn, da habe ich dem Springer gesagt, also das muss geändert werden. Und da hat der Springer gesagt, also mein Lieber, da musst du deinen Artikel schon selbst schreiben. Und da habe ich den Artikel auch selbst geschrieben. Und mein Freund Professor Dr. Müller, damaliger Präsident des Bundesarbeitsgerichts in Kassel, der hat es dann noch redigiert, weil der Springer meinte, es wäre zu theologisch, wie ich das formuliert habe. Und der Bruder Müller, der hat das dann volkstümlicher dann ausgedrückt. Aber Ernst Kramer im Vorzimmer, der immer noch lebt, der Ernst Kramer, auch Jude, damaliger Sekretär von Axel Springer, der hat das hintertrieben, dass es dann letztendlich dann doch nicht veröffentlicht wurde, weil unser lieber Axel Springer in Jerusalem verstorben ist. Er hatte mir noch eine vertrauliche Mitteilung geschickt, dass er sich eine Wohnung in Jerusalem gekauft hat, als vertrauliche Mitteilung, nicht zur Weitergabe bestimmt. Hätte er lieber nicht tun sollen, denn da hat er sich diesen schrecklichen Bronchialbacillus geholt, an dem er gestorben ist. Axel Springer. Gut, ich sage das nur, weil ihr wahrscheinlich von Axel Springer schon gehört habt. Er war ja ein großer Israel-Freund, aber er hat es immer vermieden, sich mit mir zusammen in der Öffentlichkeit zu zeigen, aus Angst vor den Juden. Weil der Springer-Konzern hat ja die Maxime, die Freundschaft zwischen Deutschland und Israel und auch für, zwischen Juden und Christen zu aktivieren und diese Freundschaft zu pflegen. Und wenn dann die Juden erfahren hätten, Mensch, das, der ist ja mit den gefährlichsten Missionar von den Juden, ist der ja befreundet. Das hätte einen Skandal gegeben, nicht wahr? Und das hat er gewusst. Aber wir dürfen uns daran nicht stören. Unser Dienst ist ein Wächterdienst. Und dieser Wächterdienst begründet sich aus Hesekiel Kapitel 2, Vers 6 bis 7 und Kapitel 3, Vers 9 bis 11 und Kapitel 33, Vers 1 bis 9. Wir können ja nun nicht dem Herrn unterstellen, dass er ein Antisemit ist. Denn er hat ja sich vorgestellt, seinem Propheten Hesekiel, in der Form sein Volk vorgestellt, ich schicke dich unter Dornen und Skorpionen, aber fürchte dich nicht vor ihren harten Angesichtern, denn siehe, es ist ein ungehorsames Volk. Ich werde dein Angesicht hart machen müssen, aber ich lege dir meine Worte in den Sinn, in den Mund, und du musst es ihnen sagen, sie hören es oder sie lassen es. Und wenn du die Gottlosen nicht aufforderst, umzukehren, werde ich das Blut des Gottlosen von dir fordern. Ich werde es nicht tun, wenn du deine Pflicht getan hast, dann wird der Gottlose des Todes sterben. Ganz ernsthaft, das ist jetzt sozusagen die Quintessenz dessen, von diesen Bibelstellen, die ich hier aufgeführt habe. Und das ist sehr ernst zu nehmen. Er hat also, wie gesagt, sein Volk mit Dorn und Skorpionen verglichen. Ich meine, das ist ja kein Kompliment für sein Amskula, wie der hebräische Terminus heißt, für erwähltes Volk. Und der Herr ist immer sehr klar und deutlich gegenüber seinem Propheten aufgetreten. Und er warnt, wie gesagt, Hesekiel, nichts zu beschönigen, sondern Israel zur Umkehr aufzurufen, wie er das bei den anderen Propheten ja auch getan hat, wenn ich gerade auch an den Propheten Jesaja denke, gerade Kapitel 1, wo es ja heißt, nicht wahr, ich kann das Geplärr eurer Gebete nicht mehr hören, ich verwerfe eure Schabbatot, das ist die Mehrzahl von Schabbat, ich kann den Gestank eurer Opfer nicht mehr riechen, und warum das alles? Weil euer Herz fern von mir ist. Es geht also auch da schon im Alten Bund um das Herz des Menschen. Und das haben die nicht verstanden. Und das ist ja auch das Zentrum unseres Glaubens. Also, dieses Wächteramt haben wir wahrzunehmen. Ob wir dadurch geliebt werden von den Menschen, von den Christen, von den Kirchen oder auch von den Juden, darauf dürfen wir keine Rücksicht nehmen. Natürlich, unser Fleisch versucht sich immer opportunistisch anzupassen. Den Hitler habe ich in Linz an der Donau zum ersten Mal gesehen. In Linz an der Donau, da ist er immer wieder hingekommen, weil er da in die Schule gegangen ist. Und da wollte er auch sein Mausoleum errichtet haben. Da wollte er mal begraben werden in Linz an der Donau. Und da habe ich auch unseren Heiland als Kind erlebt in einer Offenbarung. Und dann habe ich ihn das zweite Mal hier in Berlin gesehen, in der Reichskanzlei, wie er im Fenster erschien und das Volk gegrüßt hat und wo die Leute verzückt waren. Ich sehe das heute noch, wie die Frauen, nicht wahr, orgiastisch ihm zuhimmelten, nicht wahr, und die Männer haben sich die Ärmel ausgerissen, weil der Arm nicht hoch genug ging, nicht wahr, und heute will es keiner gewesen sein. Ja. Ich habe es als Zeitzeuge erlebt. Als Kind habe ich es erlebt. Ne? Und ich habe den auch gesehen, in einem Abstand von vielleicht 10 Metern, wie der guckte wie ein Irrer, nicht wahr, völlig dämonisiert. Ja, und hat ein ganzes Volk verführt. Und da habe ich gesehen, das habe ich auch schon in Israels Zeitung geschrieben, nicht wahr, ich werde nie zu einem Opportunisten werden. Das habe ich also in Deutschland in dieser Zeit gelernt, wie die Menschen ihr Menschsein dadurch verlieren, dass sie Menschen huldigen, wie man diesen hergelaufenen Gefreiten aus dem Ersten Weltkrieg aus Österreich nicht wahr gehuldigt hat. Ja, man sieht ja auch in den Dokumentarfilmen, das ist ja nun kein Geheimnis, wie ein Volk der Dichter und Denker und der Philosophen einem solchen Rattenfänger auf den Leim gehen konnte, ist ein Phänomen, mit dem ich auch mit den Juden in Israel freimütig gehöre und zu ihnen, da sprechen die anders, als wenn das ein Goy ist oder einer aus den Völkern, nicht wahr? Das ist ein Phänomen, das man nicht verstehen kann. Aber wir können natürlich nicht einfach auf dieser Erkenntnisstufe stehen bleiben. Es ist für uns ein Hinweis, dass sowas nie mehr passieren darf. Und das kann eben nur passieren, wenn es in so einen Menschenkult ausartet. So denke ich schon dran, nicht wahr, wie der Putin da in Riesengröße dasteht, nicht wahr? Und die Jugend da von Russland, den da schon anhimmelt. Ja, das sind ja Assoziationen, die mich an diese NS-Zeit erinnern. Nicht wahr? Oder dem Mao Zedong damals und so weiter. Also die Menschen neigen eben auch Israel damals, als sie eben auch einen König haben wollte in Form von Shaul, wie der auf Hebräisch heißt, das König Saul. Sie wollten ja unbedingt einen haben, den sie anfassen können, wie die anderen Völker auch. Sie versuchten sie ja auch immer anderen Völkern gleichzustellen. Und dann haben sie dann so einen König bekommen, der so ein richtiger Schlabbi war, nicht wahr? Und der eine Katastrophe für Israel war, der eben auch aus seiner Machtgier dann den kleinen David verfolgte, nicht wahr? Also es ist immer wieder dasselbe Spiel. Es ist schrecklich. Eigentlich kann ich immer wieder nur feststellen, dass die Menschheit aus ihren Fehlern nie gelernt hat. Und deswegen ist es auch Quatsch, wenn Immanuel Kant das Wissen des Menschen über alles stellt. Das Maß aller Dinge, nicht wahr? Das ist der Mensch. Nee, das ist er eben nicht, weil er eben so dumm und töricht ist, seinen blauen Planeten auch noch mit einem Dolus, mit einem Vorsatz zu zerstören. Aus Profitgier, aus Machtgier. Ein Schwachsinn, anstatt zusammenzustehen und sich hier ein kleines Paradies zu schaffen, ohne den Herrn dabei zu vergessen, nicht wahr? Aber daran sieht man, wohin eben dieser Eigenwille des Menschen führt. Natürlich, in dem Zusammenhang möchte ich vor allem hier auf Hesekiel 37 hinweisen, wenn wir schon davon reden, von der theologischen Bedeutung Israels, ist es ja wichtig, das aus dem Alten Testament dem Tenach zu entnehmen. Da heißt es, ich kann das jetzt nicht alles aufgrund der Zeit, ich weiß gar nicht, ich hoffe nicht, euch zu überstrapazieren. Ich lebe ja in ständigen Ängsten, dass die Christen gar nicht so lange zuhören können, weil man ja auch die Mediziner sagen, nach 60 Minuten ist der Mensch nicht mehr aufnahmefähig. Aber die gehen ja auch nicht vom Geist Gottes aus, der ja hier Gott sei gedankt gegenwärtig ist. Und ihr seid ja auch geschulte Leute, bei so einem Pastor kann es ja auch gar nicht anders sein. Von daher kann ich ja dann auch schon einen härteren Maßstab anlegen. Von daher, er hat mir auch gesagt, hin nach hinten offen. Aber bis Mitternacht wird es nicht gehen. Aber es ist ja, ich meine, bis das Herz voll ist, geht der Mund über. Heißt es ja in der Tat, in der Apostelgeschichte. Und das wollen wir also heute hier auch praktizieren. Wenn wir schon mal zusammen sind. Ich diene ja euch damit. Ich weiß es. Ich möchte natürlich dieses Wissen weitergeben. Und wenn wir uns hier mit Hesekiel 37 hier beschäftigen, ist ja von der Auferstehung Israels hier klar und eindeutig die Rede. Also der Heiland braucht ja nur auf diese Dinge aufzubauen. Und da ist eben von einem Feld voller Totengebeine die Rede. Und der Herr führte den Propheten dorthin und zeigte ihm dieses Feld voller zerstreuten Gebeine, nicht wahr? Und es wird ja hier auch noch prononciert dargestellt, betont, dass es sehr viel Gebeine waren, die sehr verdorrt waren. Das wird also hier ganz klar herausgestellt. Und dann die provokative Frage: Gottes, du Menschenkind, meinst du, dass diese Gebeine hier wieder lebendig werden? Ja, und nun der Hesekiel, ich will nicht sagen, er war Diplomat, Ne, aber der hat menschlich gesehen, hätte antworten, nee, das ist unmöglich. Ne, so würden sie heute die Wissenschaftler sagen, die sogenannten Wissenschaftler in Anführungsstrichen. Nein, das ist nicht möglich. Aber was ist dem Gott unmöglich, meine Lieben? Gott ist ja alles möglich. Und er führt ja in Situationen, wo wir mit unserem Verstand stehen bleiben, wo er sagt, das ist unmöglich. Na, da fängt er ja erst an zu wirken. Und indem er dann anfängt zu wirken, sehen wir ja, dass hier der Herr wirkt und nicht mehr wir. Ne? Und das ist wichtig, darauf hinzuweisen. Und der Hesekiel hat allerdings gesagt, Herr, das weißt du wohl. Gesagt, Herr, das weißt du wohl. Ne? Er hat nicht gesagt, es ist nicht möglich. Er wollte aber er hat gesagt, er hat im Grunde genommen gesagt, wenn es dein Wille ist, wird es geschehen. Und dann sagt er nun, weissage von diesen Gebeinen und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn Wort. Ach, das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, denn auch juristisch nennen wir ja Tote als herrenlose Sache. Das ist ja nur noch ein Gegenstand, ist kein Subjekt, nur noch ein Objekt. Hat keine Ohren mehr und so weiter. Kann ja im Grunde genommen gar nicht verstehen. Ist ein Gegenstand, eine herrenlose Sache im Grunde genommen. Und von daher ist das natürlich auch menschlich gesehen unmöglich. Und dennoch predigt Hesekiel zu diesen Totengebeinen. Er predigt. Und so komme ich mir auch in Israel schon seit 31 Jahren vor. Ich predige die an und schreibe in den Zeitungen, da gibt es ja ein ganzes Buch. Zwei haben ihren Doktor schon gemacht, haben danach geforscht und haben dann schon ihren Doktor der Theologie gemacht. Aufgrund der Arbeit, die ich hier seit 31 Jahren da mache. Nicht wahr, da gibt es das Buch Shalom für Israel, kann ich euch nur empfehlen. Ist alles dokumentiert aus den Zeitungen, auch die hebräischen Texte, auch russische Texte inzwischen, weil es ja jetzt auch russische Zeitungen in Israel gibt. Ne? Und da steht, da predige ich dieses Volk. Das haben schon Hunderttausende schon gelesen in Israel. Und ich habe so den Eindruck, ich könnte auch an die Wand sprechen. Ne? Nicht wahr? Menschlich gesehen. Es hat sich dadurch natürlich die größte judenchristliche Gemeinde in Israel daraus entwickelt, weil ich im Zuge solcher Veröffentlichung auch einen Coupon veröffentliche und den Leuten die Bibel mit dem Neuen Testament kostenlos anbiete, auch Literatur aus unserem Hause, und schicke das den Leuten kostenlos zu, mit Namen und Anschrift. Und so konnten wir also Namen und Anschriften kollektionieren. Und diese Leute haben wir natürlich dann auch eingeladen zu Hauskreisen und zu Versammlungen und so weiter. Und da kamen die Leute natürlich auch. Viele Leute, auch Agenten kamen der orthodoxen Juden, haben Rabatz gemacht, haben stumm gemacht, haben gedroht, geballte Fäuste und so weiter. Also wir haben da schon einiges hinter uns. Auch die Orthodoxen haben sie unten hingestellt am Eingang, haben den Leuten den Eingang verwehrt, bis ich einen geschickt habe mit einem Fotoapparat, um die zu fotografieren. Dann sind sie gleich abgehauen, diese Orthodoxen. Aber das Nummernschild haben wir doch auf dem Film gehabt und so weiter. Also das ist eine Kampfsituation. Und das ist ein Kampf, den wir mit unserem Volk allein durchkämpfen müssen. Ich wünschte mir, dass wir recht viele Geschwister aus den Völkern hätten, die uns hier sekundierend zur Seite stünden. Das ist unser Gebetsanliegen. Aber es gibt ja so viele Christen, die eben nur Hörer sind, aber keine Täter an Bord. Die sind da wie die Schwämme, die nehmen alles auf, aber das ist auch wie beim Automaten, da steckst du oben den Groschen rein. Heute ist es der Cent, aber unten kommt eben nichts raus. Ne? Also das ist schon eine mühsame Angelegenheit. Aber es ist eine Satisfaktion, wenn man für den Herrn in dieser Weise tätig sein darf. Und das betone ich, dass wir einen Vorzug haben, das tun zu dürfen. Wir handeln natürlich nach unseren Mitteln und Möglichkeiten, die wir haben. Und dieser Hesekiel, der betet nun, der predigt die Anhöre des Herrn Wort. Und in der Tat bewegt sich da auch schon was, nicht wahr? Und da wird eben geschildert, dass nun Haut und Adern und so weiter über diese verdorrten Knochen wachsen. Hier, das sind natürlich Bilder der Renaissance Israels. Die Sammlung der Knochen entspricht der Sammlung des Volkes aus allen Nationen. Und das Haut- und Adernwachsen entspricht der Gestaltwerdung des Volkes, den Aufbau des Landes. Wenn man bedenkt, dass Tel Aviv im Jahr 1904 noch eine Sanddüne gewesen ist, nicht wahr? Wir haben unser Zentrum da im 7. Stock in Jaffo und da sehe ich über die gesamte Stadt Tel Aviv vom 7. Stock und sage mir dann immer, Mensch, vor 100 Jahren war da noch gar nichts. Ja, also das ist schon ein gewaltiges Aufbauwerk, was da geleistet worden ist, unter größten Schwierigkeiten, denn der Friede ist ja dort noch immer nicht eingekehrt, mit 5 Kriegen oder 6 Kriegen, die wir inzwischen gehabt haben, wenn wir an den 2. Libanon-Feldzug noch mit einbeziehen, nicht wahr? Und Gott sagt, ihr sollt wieder lebendig werden und ihr sollt daran erfahren, dass ich der Herr bin. Also nicht durch Fleisch und Blut, auch durch den Einsatz der Propheten letztendlich, sondern der Herr selbst hat sich das vorgenommen, Israel wieder zu restaurieren, wieder zu seinem Volk zu machen. Und dieser liebe Hesekiel war ja ein anständiger Prophet, er hat alles schön gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Er sagte, ich weiß, sagte, wie mir befohlen wurde, und siehe, da rauschte es, und ich weiß, sagte, und siehe, da regte es sich, und die Gebeine kamen zusammen, und ein jegliches zu seinem Gebein. Als ich beim Militär war und ich Wache hatte, waren wir immer zu zweit und der Professor der Anatomie von der Universität Tel Aviv war mein Kumpel gewesen, mit dem ich zusammen Wache gehalten habe und da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, hör mal zu. Und da habe ich dann mit ihm über dieses Wort gesprochen, Mensch, hier bei Hesekiel, stell dir mal vor, du bist ja Anatom, ne, da sind hier ein Haufen Knochen, die da liegen. Wärst du als Anatom in der Lage, diese Knochen, allein nur diese Knochen, nun zielgenau wieder zusammenzusetzen? Das ist unmöglich, sagt er. Das ist Puzzlespiel, nicht wahr? Das sind Kinder und Erwachsene und Frauen und Männer und so weiter. Nee, also das, schon allein dieser Vorgang der Sammlung ist sozusagen ein kreatürliches Wirken Gottes. Obwohl da noch nicht vom Geist die Rede ist. Ich meine, das heißt im übertragenen Sinne schon die Sammlung der Juden nach Israel, nach all dem schrecklichen, fast 2000-jährigen Verfolgung, ist schon allein ein Wunder. Und wer dankt Gott dafür, für dieses Wunder? Wie gesagt, ich will hier keine Israel-Verherrlichung betreiben, aber das müssen wir doch zur Kenntnis nehmen, meine Lieben, und dem Herrn dafür danken, dass er, auch wenn die Kirche Israel abgeschrieben hat, sagt, die Juden können nur zu ihrem Messias über ein kirchliches Taufbecken kommen. Nicht wahr? Wir existieren gar nicht in den Augen der Kirche. Im Gegenteil. Unser letzter Stand, Zelemstand, den hatten wir beim Hamburger Kirchentag. Danach hat man alle unsere Anträge abgelehnt. Dafür haben sie aber etliche Islamstände beim Kirchentag. Die kamen dann sogar an unseren Stand und haben stumm gemacht, haben da drinnen gelesen, und so weiter. Am schlimmsten waren die Frauen, die zum Islam übergetreten sind, weil sie solche Macker hatten, nicht wahr, solche Muslime als Ehemänner. Und die waren die Schlimmsten noch. Die haben die noch aufgeputscht. Was ich da schon erlebt habe, ach Mensch. Aber gut, der Herr weiß es. Und das muss man durchstehen. Das muss man durchkämpfen. Und dann kommt das interessante Statement hier, nachdem eben auch Adern und Fleisch darüber gewachsen wurde und Haut überzogen, nicht wahr, wird konstatiert im Vers 8b, es war aber noch kein Odem in ihnen. Es war noch kein Odem, ein Ruach, kein Odem in ihnen. Also was sich da anbahnt, was da aufgebaut wird, was da gesammelt wird. Es kommen ja immer noch Juden, die da hingehen. Heute haben wir eine größere Fluktuation von Israel weg, eine größere Auswanderung als eine Einwanderung. Es gibt auch keine statistischen Zahlen, weil die verschwinden in aller Stille. Angeblich studieren sie in den USA und kommen dann nicht mehr zurück. Väter haben Angst für ihre Söhne, für den nächsten Krieg, dass sie dann umkommen. Nicht wahr? Es ist ein schleichender Prozess, die Auswanderung aus Israel, was man menschlich natürlich auch verstehen kann, aber das ist nicht im Sinne des Herrn natürlich. Sie müssen dort stehen bleiben und wenn sie angegriffen werden, müssen sie sich eben verteidigen. Aber es ist noch kein Odem in ihnen. Also wenn wir Israel heute so sehen, wie es ist, nicht wahr? Da stehe ich nicht wie Frau Merkel, kann ich ja verstehen, wenn sie so macht in der Knesset, nicht wahr, wie sie gesprochen hat, so mit hängenden Armen nach unten, ne, ist ja klar, sie repräsentiert das deutsche Volk, die hat es artig auch absolviert, es wurde ihr auch vorher gesagt, hier sich anständig zu benehmen, nur hätte ich natürlich allerdings nicht in Deutsch gesprochen, aber die kann ja nur Russisch, so viel ich weiß, nicht so gut wie der Putin Deutsch kann, wohlgemerkt, aber sie kann eben nicht Englisch oder Französisch oder was weiß ich für eine Fremdsprache. Ich hätte zumindest in Englisch gesprochen, nun spreche ich auch Englisch, nicht wahr, aber das wäre besser gewesen. Es waren 30 Abgeordnete, die nicht anwesend waren aus Protest, weil sie eben in Deutsch gesprochen hat. Das wurde hier ganz klein gehalten, aber das wäre also adäquat gewesen, denn es ist ja nun wirklich so, was hier geschehen ist, das kann man nicht wegretuschieren, aber es wäre natürlich, aber das kann man auch von der Frau Merkel nicht erwarten, es wäre natürlich wichtig gewesen und es wäre wichtig, dem Volk zu sagen, dass auch Israel Vergangenheitsbewältigung betreibt, was sein Verhältnis zu seinem Gott und zu seinem Messias angeht. Aber wie gesagt, das ist nicht ihre Aufgabe und das ist auch nicht ihre Vollmacht. Und deswegen ist hier auch klar und eindeutig wird das festgehalten, dass dieses Volk, so wie es sich heute präsentiert, noch nicht vom Geist Gottes erfüllt ist. Es ist noch kein Odem in ihnen. Aber auch das soll nicht der Schlusspunkt sein. Es kommt die dritte Phase, die notwendig ist, um Israel wieder zu restaurieren. Und deswegen heißt es, und der Herr sprach zu mir, Weissage, der Luther, ich habe hier die Luther-Übersetzung in Deutsch, da steht Wind, das ist natürlich Quatsch, das muss Geist heißen. Nicht wahr? Das hebräische Wort, Hebräisch ist nicht so differenziert, sagen wir mal, wie die deutsche Sprache. Da heißt Ruach sowohl Wind als auch Geist. Nicht wahr? Und der hat ja auch von der Vulgata, vom Lateinischen übersetzt und nicht vom Hebräischen, der Luther. Nicht wahr? Und so hat er hier geschrieben, Weissage zum Winde, du Menschenkind, und spricht zu dem Winde und so weiter und immer vom Wind. Es muss also Geist Gottes sein. Der geografische Wind macht ja nicht lebendig, sondern nur der Geist Gottes macht lebendig. Ihr könnt das ruhig in eurer Bibel korrigieren, dass das Geist heißen muss. Nicht wahr? So spricht der Herr. Wind komme herzu, das heißt also Geist komme herzu aus den vier Richtungen und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und das hat der Hesekiel auch artig und brav gemacht. Und er weissagte, wie mir befohlen hatte, und da kam der Odem Gottes in sie und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße. Und ihr war ein sehr großes Heer, so heißt es hier. Und er sprach zum Menschenkind, um die Symbolhandlung jetzt wie in Form eines Gleichnisses zu erläutern. Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Zwar sprechen sie jetzt noch, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, ist aus mit uns, nicht umsonst heißt ja, die Nationalhymne Israels, Hatikva, das heißt die Hoffnung, diese messianische Hoffnung ist ja immer wachgehalten worden. im Volke Israel, auch in den Jahrhunderten der Zerstreuung, wenn am Ende der Passa-Liturgie dann gebetet wird, Beshana Habar Yerushalayim, das heißt im nächsten Jahr in Jerusalem, auch wenn es überhaupt nicht danach ausgesehen hatte, diese messianische Hoffnung ist immer wachgehalten worden. Und das war ihr ganzes Sinnen und Trachten, wieder in ihr Land zurückkehren zu können. Und von dieser Hoffnung ist eben hier auch die Rede, und darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht der Herr: Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und will euch, mein Volk, wohlgemerkt, auch zu diesem Zeitpunkt, wo er Israel wieder erweckt, heißt es hier im Hebräischen Ami, mein Volk. Nach wie vor, es ist sein Volk Israel, denn Gott kann die Erwählung nicht gereuen. Das sagt auch unser lieber Bruder Paulus klar und eindeutig. Gott irrt sich nicht. Und wen er nun mal erwählt hat, den hat er erwählt. Und wenn er ihn, um es mal übertrieben auszudrücken, durch die Hölle jagen muss, nicht wahr? Er hält an seiner Berufung fest, auch wir Gottesmänner, wenn wir gefallen sind, dann müssen wir unsere Suppe auch selbst auslöffeln. Aber er irrt sich nicht, und dann haben wir in Buße zu tun, und dann werden wir in Zukunft viel aufmerksamer und vorsichtiger handeln. Siehe, ich will eure Gräber auftun und will euch, mein Volk, aus denselben herausholen und euch in das Land Israel bringen. Und ihr sollt daran erfahren, das müssen wir hinzufügen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber geöffnet und euch, mein Volk, noch einmal wiederholt aus denselben gebracht habe. Und ich will meinen Geist dann in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen und sollt daran erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und ich tue es auch, spricht der Herr. Ja. Und indem er so spricht, ist es so, als wenn es schon getan wäre. Was er sich vornimmt, das führt er aus. Da kommen wir natürlich dann auch auf den Restgedanken. Ich will es jetzt nicht hier auf eine sehr hohe akademische Stufe stellen, aber dann müssen wir natürlich daran denken, dass eben leider nicht alle davon betroffen sind. Wir wissen ja, ich habe in dem Buch da Antisemitismus gestern und heute auch mal in Memoriam eine Aufstellung gemacht über die Daten, die für mich greifbar waren, wie viele Menschen, wie viele Juden gewaltsam getötet wurden. Vom Jahr 70 bis 1945 kam auf über 9 Millionen. Natürlich, die 6 Millionen haben am meisten zu Buche geschlagen. Nicht wahr? Ja, die gehören nicht dazu. Dies ist schrecklich, dass natürlich das nicht das ganze Volk davon erfüllt ist. Ja, es sind ja auch nicht alle Christen, die das ewige Leben bekommen werden. Nicht alle Theologen, die mal das ewige Leben bekommen werden, wenn wir an Matthäus 7, Vers 21 bis 23 denken. Nicht alle, die Herr zu mir sagen, werden das Reich Gottes erben, sondern den Willen meines Vaters im Himmel getan haben, nicht wahr, zur Ausführung gebracht haben. Da wird es eben noch am jüngsten Tag noch solche geben, die werden sagen: Herr, haben wir denn nicht in deinem Namen gepredigt und geweissagt, Teufel ausgetrieben? Eigentlich ein Paradoxum, nicht wahr? Wie können die Teufel austreiben, dennoch nicht im Herrn gewesen sein? Also es wird auch negative Wunder geben, mit denen Menschen auch verführt werden. Und er wird sagen, ergon anomia, auf Griechisch, ich hinweg mit euch, ihr Wirker zur Gesetzlosigkeit, ich habe euch nie erkannt. Nicht wahr? Da gibt es keine Diskussion mehr, mit ihm da am jüngsten Tag darum zu streiten oder was weiß ich, ihn da zu disputieren und so weiter. Da wird ein Urteil gefällt, das unumkehrbar ist. Deswegen ist es wichtig, sich noch in der Zeitlichkeit, in der Zeit, wo wir noch im Fleische sind, uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, um nicht in die falsche Richtung zu kommen, dass der Widersacher da kein Vorlocken hat. Aber ich könnte jetzt hier weiter vorlesen aus Hesekiel 37. Da ist dann auch davon die Rede dann schließlich ab Vers 15, dass es dann, wenn Israel wieder zurückgekehrt ist, nicht mehr zwei Völker sind, Nordreich Israel und Südreich Juda, sondern dass es dann ein Volk ist. Das wird da symbolhaft an einem Holz gezeigt. Also das sind klare prophetische Aussagen, die an Deutlichkeit gar nicht zu übertreffen sind. Insofern müsste schon allein aufgrund dieses Phänomens in unserer Zeit ja eine Riesenerweckung um den Erdball gehen. Aber nichts von dem ist zu spüren. Wenn wir dann noch das Feigenbaumgleichnis noch hinzuziehen, aus dem Matthäus 24, Vers 32 bis 34, wo die Jünger ja auch gefragt haben, was wird denn nun mit Israel, und er ja dieses symbolhafte Gleichnis vom Feigenbaum da anführt. Paulus nennt es den Ölbaum, Israel als Ölbaum, der Heiland Israel als Feigenbaum, den er vorher tags zuvor hatte verdorren lassen, weil er keine Früchte, damit sind Glaubensfrüchte gemeint, gefunden hat. Und das greift er eben in seiner Endzeitrede auf. Wir werden darüber ja morgen noch hören, nicht wahr? Und sagt, wenn ihr das angehen sehen werdet, dass der wieder Blätter gewinnt und so weiter, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles angehen sehen werdet, dann wisst ihr, dass es kurz vor der Tür ist, nämlich seine Wiederkunft. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht, was da im Kontext geschrieben steht. Und wir erleben das, wir erleben das, und nichts bewegt sich. Im Gegenteil, der Glaubensabfall grassiert mehr und mehr. Das ist einfach unvorstellbar. Und das ist wirklich eine Zeit des Glaubensabfalls. Der Herr hat doch alles gemacht, damit das nicht passieren kann. Ja, er hat auch wieder Wächter auf die Zinnen Jerusalems gestellt. Nicht wahr? Nach Jesaja 62, Vers 6 und 7. Siehe, ich will Wächter auf die Zinnen Jerusalems stellen, die des Herrn von ihm nicht schweigen sollen, des Tages und des Nachts, bis das Jerusalem zugerichtet und gesetzt werde zum Lobe auf Erden. Das können wir bei dem Propheten Jesaja alles schön nachlesen, der Wimalgo, um mal einen Namen zu nennen. Ich nenne nicht gern Namen, nicht, dass das dann in die falsche Kehle kommt. Ja, der Herr Pülz, der hat da und so weiter. Ja, aber der hat da auch mal ein Titelbild gebracht. Nicht wahr? Da hat man da Grenzpolizisten gesehen, über ein Damaskustor, ne, mit ihren Schnellfeuergewehren, und hat dieses Jesaja war 62, Vers 6 und 7, drin geschrieben, das waren die Wächter. Die sind natürlich hier nicht gemeint. Na, wie kann man so, entschuldigte, dämlich sein, das Wort Gottes so zu verbiegen, nicht wahr? Das sind natürlich Wächter, die von ihm nicht schweigen sollen, von dem Heiland von nicht schweigen sollen, des Tages und des Nachts, wir müssen Tag und Nacht eigentlich arbeiten daran, bis das Jerusalem zugerichtet und gesetzt wird zum Lobe auf Erden. Das ist es ja noch immer nicht. Das ist es ja noch immer nicht. Jetzt wollen sie ja Jerusalem teilen. Der Olmert ist ein ganz schwacher Mann, nicht wahr? Der will das teilen. Aber die Schaßpartei hat schon gesagt, wehe, wenn du das teilst, dann gehen wir aus der Koalition raus. Das ist das einzig Positive der sfardischen Schaßpartei in Israel, dass die zumindest sagen hier, nee, also so geht's nicht. Nicht wahr? Dann gehen wir raus und dann müssen Neuwahlen. Aber nun hat er die gleich mit ein paar Milliarden Scheckel geschmiert, der Olmert, die Schaßpartei, für ihr Schulsystem und für ihr eigenständiges Erziehungssystem, damit die ja nicht aus der Koalition rausgehen. Die Armut in Israel nimmt schrecklich zu, und die werden immer wieder, diese orthodoxen Parteien, gekauft mit Millionen, ja Milliarden, einmal über 4 Milliarden Scheckel kriegen die Zuschuss, obwohl unsere Wirtschaft gar nicht gut ist in Israel. Nur damit die in der Koalition bleiben. Nicht wahr? Das ist doch Prostitution, Bestechung. Ne, die kauft man eben. Ne. Aber da denkt man nicht, ob das gut ist für das Volk oder ob das im Sinne des Herrn ist. Ach, die fragen da auch nicht danach. Also wie gesagt, das steht in Jesaja 62, Vers 6 und 7. Und da müssen wir natürlich dann auch lesen, Jesaja 52, Vers 7 bis 10, nicht wahr, wo eben von dem Mevaser HaMashmia Shalom die Rede ist in Hebräisch von den Friedensboten, die der Herr schicken wird, nachdem er sein Volk wieder angenommen hat, beziehungsweise sich seines Volkes wieder annimmt, nicht wahr, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Friede verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König, deine Wächter rufen laut mit ihrer Stimme und rühmen miteinander, denn man wird es ja mit den Augen sehen, mit den Augen sozusagen dann auch verfolgen können, wie sich der Herr seines Volkes annimmt, wenn der Herr Zion zur Umkehr führt. Da steht wieder bekehrt, das ist falsch, weil das Wort bekehren es nicht gibt im Hebräischen, auch nicht im Griechischen, sondern zur Umkehr bringt, wie es richtig übersetzt heißen muss. Lasst fröhlich sein und miteinander rühmen, das Wüste zu Jerusalem, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst, gelöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Heiden, das aller Welt Ende sehen, das Heil unseres Gottes. Was er in Israel tut, das ist eine Art Offenbarung. Er tut es ja nicht nur für Israel, er will ja daran an Israel als Demonstrationsvolk zeigen, dass er sich seines Volkes wieder annimmt und dass er sich seiner eigenen Verheißungen treu ist und treu bleibt, auch wenn die Kirche untreu geblieben ist. Und das ist der klare Beweis und das sollen wir auch sehen und anerkennen, dem Herrn dafür danken, auch wenn er mit dem Volk Israel noch nicht zum Ziele gekommen ist. Himmel und Erde zu schaffen war für ihn eine Kleinigkeit, aber mit dem Volk Israel zum Ziel zu kommen, meine Lieben, dass man könnte ja fast meinen, das ist für ihn schon ein gewaltiger Kraftakt, mit dem er noch nicht zurechtgekommen ist. Aber das hängt auch mit der Eigenwilligkeit des Menschen zusammen, auch mit jedem einzelnen Menschen, denn er hat ja die Menschen als ein eigenständiges Wesen geschaffen, das einen freien Willen hat. Er hat uns ja nicht gehirnamputiert geschaffen, sondern wir haben die Möglichkeit, uns für das Gute oder auch für das Böse zu entscheiden. Dafür haben wir auch ein Gewissen. Wir wissen ganz genau, wenn wir nicht korrekt gehandelt haben, nicht wahr? Und dennoch, der Mensch ist selbst und hat selbst die Neigung, ein kleiner Gott zu sein, sein Leben selbst zu bestimmen, nicht wahr? Auch wenn er weiß, dass er ein sterbliches Wesen ist. Das ist eigentlich die Inkonsequenz des Menschen, dass er vor sich selbst wegläuft. Und das ist ja auch die Lehre der Ontologie, die Lehre vom Seienden, dass wir uns im Gegensatz zum Tier die Frage doch stellen müssen, wo kommen wir her und was ist der Sinn unseres Lebens und was geschieht nach unserem Ableben? Das ist eine Frage, die eigentlich jeden Menschen angeht, aber der Mensch drückt sich vor dieser Fragestellung. Ich meine, der Tod ist ja das elementarste Ereignis im Leben eines jeden Menschen und müsste ja einen ungeheuren Stellenwert auch in den Medien haben, aber da heißt es, über den Tod spricht man nicht. Die Menschen sind ja schizophren und gehen diesen heiklen Thema möglichst aus dem Wege. Beerdigungen, die geschehen im Schatten der Menschen, nicht wahr, so ganz still und so heimlich werden die dann verbuddelt, nicht wahr, ohne dass sie sich die Überlebenden fragen, wann wird meine Stunde gekommen sein und habe ich so, wie ich lebe, richtig gelebt und wie stehe ich im Verhältnis zu meinem Herrn und Heiland. Diese Fragen werden nicht gestellt in der Regel und werden auch immer weniger gestellt, weil wir auch in einer multikulturellen Gesellschaft leben, nicht wahr? Das sind alles, und so werden ja auch die Kinder erzogen. Also von daher geht es weiter abwärts dem Gericht des Herrn entgegen. Das prophetische Endziel ist klar bei unserer Thematik, nicht wahr? Es geht um eine allumfassende Erkenntnis des ewig gültigen neuen Bundes mit dem vereinten Israel und Jehuda nach Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Da ist von diesem Yada die Rede als Erkenntnis von dem Infinitiv Ladaat, Hadaatim, Hadaatim, das ist eine Bezeichnung über die Orthodoxen, die heißen normalerweise Charedim, ein Chared ist ein orthodoxer Jude, aber sie nennen sich auch Datim von Daat, von Wissen. Das heißt, Wissen, Ladaat, Erkenntnis ist dasselbe wie auch der Stamm Ladaat oder Judäa von Wissen, wenn Mann und Frau ein Fleisch sind, wenn also Adam, Eva erkannt hat, wie es übersetzt wird, dann steht hier auch der Terminus Yada in Hebräischen, also das Hebräische, das differenziert nicht zwischen der sexuellen Vereinigung und der geistlichen Erkenntnis. Das ist ein und derselbe Terminus. Das sage ich jetzt hier nur zur Information, wie das im Hebräischen bezeichnet wird. Und da nach Jeremia 31, Vers 31 bis 34 sagt der Expressis Verbis ganz ausdrücklich, explizit, nicht wahr, so wie ich euch aus Ägyptenland geführt habe, nicht wahr, ein Bund, den ihr nicht gehalten habt, er sagt das klar und eindeutig, ihr habt den Bund nicht gehalten, will ich dann zu dieser Zeit einen neuen Bund mit ganz Israel schließen. Und nicht ein Bund, wie ich ihn einst auf dem Sinai mit euch geschlossen hatte. Und dann sollen mich alle erkennen, nicht nur kennen, sondern erkennen, groß und klein, jung und alt, dann bedarf es auch keine Lehrer mehr und keine Belehrungen, weil dann der Geist Gottes in ihnen ruht und sie ihn insofern dann auch erkannt haben als ihren Heiland. Da müssen wir natürlich den Strich weiterziehen nach Sacharja 12, Vers 10, wo von dem Ruachen v'tachanunim die Rede ist von dem Geist der Gnade und des flehentlichen Erbarmens. Der Luther hat das mit Gebet übersetzt, das hieße ja dann Tefillah auf Hebräisch. Tachanonym heißt das Erbarmen Gottes erflehen. Das ist ja viel gewaltiger als nur beten, nicht wahr? Also sie werden dann ihn anschauen, in den sie durchbohrt haben. Nicht wahr? Das wird ja die größte Blamage in der Geschichte des Volkes Israel sein, wenn sie den sie heute als Etnan Sonar bezeichnen im Talmud, in den Toledot Jeshu Erzählungen, das heißt also das Geschenk einer Hure, nicht wahr? Etnan ist das Geschenk, Sonar ist die Hure, nicht wahr? Dass er eben das Produkt einer Verbindung ist zwischen Maria, Miriam und einem römischen Legionär namens Pandera, so steht es im Talmud, nicht wahr? Das ist schon eine schlimme Sache. Nach wie vor ihn als Hurensohn zu bezeichnen, das habe ich schon in der israelischen Zeitung geschrieben. Und der Herr ist mein Zeuge, und das kann ich auch belegen, wenn ihr den Heiland Jeshua als Etnan Sonar bezeichnet, werdet ihr von dem Gott Israels keinen Frieden bekommen. Habe ich veröffentlicht. Hat keiner veröffentlicht, bis heute nicht. Aber denen habe ich es gesagt. Werdet ihr keinen Frieden bekommen. Das sage ich und verkündige ich euch im Namen unseres Gottes. Hat aber mir keiner einen bösen Brief geschrieben. Ich habe zwar schon viele Morddrohungen bekommen in Israel, die haben auch den Pulsar, den Nura-Fluch schon über mich gesprochen, wie über den Yitzhak Rabin. Den hat es ja auch dann erwischt. Von den Igal Amir, der hat ihn dann in den Rücken geschossen, wie der gerade ins Auto stieg. Da hat 750 Polizeibeamte da, sollten ihn schützen. Und er wurde erschossen. Und mir wurde auch aus Bruderkreisen in Israel, als ich damals meine erste die erste öffentliche Veranstaltung abgehalten hatte im Jahr 1981, auch gesagt, Mensch, du musst ja Bodyguards mieten. Die kann man sich ja mieten. Ja, und das ist zu gefährlich, das ist ja Wahnsinn und so weiter. Da habe ich gesagt, Mensch, wenn ich das tue, dann zeige ich, dass ich ihm nicht traue, dass ich ihm nicht zutraue, dass er mich bewahren kann. Ich bin ja nicht in eigenen Namen tätig, ich tue ja das für mein Volk Israel. Ne, das mache ich ja nicht für mich oder dass ich mich jetzt da hier irgendwie produzieren will. Denn mit dem Jesus kannst du keinen Blumentopf gewinnen, hier auch inzwischen schon nicht mehr. Ne? Um es mal salopp auszudrücken. Ne? Das mache ich ja für ihn. Ne? Und er treibt mich und dann gehe ich davon aus, dass mich auch schützen wird. Und dann hatte, damals war es Itzhak Shamir, der Premierminister, der hatte ja auch, wie der jetzige Präsident Israel, Shimon Peres, hat ja vor Jahren bei uns die Bibel mit dem Neuen Testament bestellt. Und auch der Itzhak Shamir, der wollte sogar noch mehr Literatur haben. Oh, wenn das die orthodoxen Juden erfahren hätten, hätte es eine riesige Interpellation in der Knesset gegeben. Der hätte vielleicht dann seinen Hut nehmen müssen. Aber Itzhak Shamir hat seine persönliche Garde dahin geschickt und hat sich zwei Beamte gegenüber von unserem Haus postiert in Zivil mit Sprechfunkgeräten, daran haben wir es erkannt, und haben unser Haus beobachtet. Und wenn dann die Orthodoxen in der Hundertschaft anmarschiert wären, hätten die dann Alarm geschlagen. Also der israelische Premierminister hat selbst dafür gesorgt, für unsere Sicherheit. So kann der Herr führen. Dem Herrn ist kein Ding unmöglich, meine Lieben. Wir müssen es nur einfach wagen. Und deswegen kann ich auch das Wort sehr gut verstehen, wenn es geschrieben steht, wenn ihr nur einen Funken Glauben hättet, dann könntet ihr Berge versetzen. Denn dem Glauben ist kein Ding unmöglich, nur wir müssen es auch wagen. Wir müssen alles einsetzen und da müssen wir auch unsere fleischlichen Ängstlichkeiten, dass uns was passieren könnte, zurückstellen und auf den Altar legen. Und er weiß das auch, er sieht ja in unser Herz und weiß, wie aufrichtig wir das meinen. Ich sage das hier, wie gesagt, nicht um mich wichtig zu machen, sondern um euch Mut zu sagen, Mut zu geben. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist, da ist eine Uhr. Ich hoffe, dass es nicht zu viel für euch wird. Darf ich noch weiter sprechen? Ja, ich bin furchtbar ängstlich. In der Beziehung, nicht wahr, dass ich da niemanden jetzt überstrapaziere, aber ich rede ja aus meinem Fundus heraus, aus meinem eigenen Erleben heraus. Ich mache das ja nicht wie ein Professor in der Uni, der liest den Leuten was vor, nicht wahr, und hat das eben mal so von seinem Professor wieder gelernt. Und dann, ich bin ja nicht mehr im theologischen Konvent, ich bin ja froh, ich habe den voriges Jahr einen Korb gegeben, das hat der Bayerhaus bis heute nicht verkraftet, jetzt macht er mich überall schlecht, nicht wahr, weil ich sollte da sprechen beim Konvent über Menschenrechtsfragen in Israel und da haben die mir schon vorgeschrieben, eine halbe Stunde, nicht wahr, und wollten mir dann nur Vorschriften machen, was ich zu sagen, da bin ich gar nicht erst dahin gefahren nach Blankenburg. Da bin ich nicht hingefahren. Das hat ihm wahrscheinlich noch keiner gemacht, dass er einen Korb gekriegt hat. Ich fahre da nicht nach Blankenburg für eine halbe Stunde. Ja, aber so sind die. Und jetzt macht er mich überall dreckig, der Mann. Naja, das muss er auch verantworten. Schlimm. Ja, gerade diese Menschenrechtsfrage ist ja so wichtig, so eminent wichtig. Und ich werde ja darüber dann auch noch bei meinem dritten Referat darüber sprechen. Ich will dem jetzt nicht vorgreifen. Aber wie ich schon sagte, es geht um den Restgedanken, um den She'am Yaakov Yashuv Le'el Gibor, wie es bei Jesaja 10, Vers 20 bis 22 heißt, Hashe'ar. Das hat unser lieber Herr Martin Luther, der große Gelehrte, wo es so viele Lutherstraßen und Lutherkirchen und was weiß ich gibt, hat sogar eine eigene Kirche, obwohl der Paulus gesagt hat, ja weh, nur keine paulische und apollische Kirche. Nee, die haben ja alles weggefegt. Nein, es gibt jetzt auch Lutherkirchen, lutherische Kirche und so weiter. Auch da hat er sich verhaspelt, unser lieber Martin Luther, bei dieser Übersetzung von Jesaja 10, Vers 20 bis 22. Da heißt es, ich kann es ja zitieren, ihr könnt es ja vielleicht aufschlagen, aber da hat er gesagt, Sheam, Jakob, der Rest aus Jakob. Also Jakob ist ein Synonym für das noch gottlose Israel, für das noch nicht gläubige Israel. Deswegen heißt es auch bei Römer 11, Vers 26, dass er das gottlose Wesen von Jakob hinwegnehmen wird. Also Jakob ist ein Synonym für das noch ungläubige Israel. Und deswegen heißt es auch hier bei Jesaja 10, Vers 20 bis 22, dass er den übrig gebliebenen aus Jakob umkehren wird, nicht bekehren wird, wie es Luther übersetzt hat, zu den El Gibor, zu dem Held Gottes, nicht zu Gott dem Starken. Das ist völliger Quatsch, was der Luther da übersetzt hat. Könnt ihr alles gerade korrigieren in eurer Bibel. Denn El Gibor ist nicht Gott der Starke. El ist Gottes Bezeichnung und Gibor ist der Held. Der Held Gottes, derselbe Terminus erscheint bei Jesaja 9, Vers 5, wo es auch falsch übersetzt ist, bekommen da fast die Tränen, wo es eben heißt, uns ein Kind geboren und ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter und der heißt, nun es kommen die vier Amtsbezeichnungen des Messias, auf Hebräisch heißt es Pele-Yoetz. Also das ist doch gar nicht so schwer. Pele ist wunderbar, Yoetz ist der Ratgeber. Das heißt, er ist der wunderbare Ratgeber. Und der hat übersetzt, wunderbar, Kamerad. So völliger Quatsch, nicht wahr? Pele, wie gesagt, Adjektivum, wunderbar, Yoetz, Ratgeber. Jeder Minister in Israel hat seinen Yoetz, seinen Ratgeber, die haben also ihre Ratgeber, nicht wahr? So einfach ist das. Und dann heißt es hier Kraft, Held. Das ist die Übersetzung von El Gibor. Das heißt Gott hält. Oder Held Gottes, ein zusammengesetzter Substantiv, wie man sagt. Und damit ist der Messias gemeint. Er ist der Held Gottes, weil er den heldenhaften Weg gegangen ist zum Kreuz. Mensch, das ist ja nicht irgendetwas. Der hätte es nicht nötig gehabt. Der ist freiwillig da ans Kreuz gegangen für die Schuld meines Volkes, unseres Volkes, für die Schuld von jedem Einzelnen von uns. Wir haben alle Dreck am Steck, meine lieben Herrschaften. Nicht wahr? Wir haben es ja vorhin gesungen. Ne? Wir sind Sünder. Und wir brauchen alle Tage die Gnade. Und soll keiner denken, er ist keine Sünder. Und soll ja keiner denken von sich, er hat reine Gedanken. Oho. Nee, da müssen wir schon ehrlich sein. Denn die Sünde beginnt ja auch im Herzen. Und so ist er der El Gibor, der Held Gottes. Und das ist genau derselbe Terminus, wie er dann auch bei Jesaja 10, Vers 20 bis 22 auftritt. Und da seht ihr mal, wenn man falsch übersetzt, wo man da hinkommt. Auf ein ganz anderes Gleis. Und dann erkläre ich den Juden ihre eigene Bibel, hier steht es noch geschrieben. Ja, das habe ich noch gar nicht so gesehen, sagen sie dann, das habe ich noch gar nicht so gewusst. Die kennen ja selbst ihre Bibel gar nicht. Sie nennen sich zwar Volk des Buches, nicht wahr, aber ihre Bibelkenntnisse, die haben dann immer so ein Bibelquiz, das kann man ja alles auswendig lernen und dennoch nicht verstanden haben. Also darauf kommt es ja nicht an, sondern es geht wirklich theologisch am Text zu arbeiten. Und dann heißt es da ewig Vater. Das heißt Abi Ad auf Hebräisch im Urtext. Das heißt, mein Vater ist ewig. Mein Vater ist ewig. Da sehen wir die Vater-Sohn-Konstellation wiedergegeben. Aus ewig Vater kann ich das nicht entnehmen. Dass der Vater ewig ist, da brauchen wir ja nicht hier unbedingt die Bibel zu konsultieren. Nicht wahr? Nein, ewig Vater. Mein Vater ist ewig, heißt es. Abi ist eine Zusammenziehung aus Ab Sheli, wie bei Ami, mein Volk, Am Sheli, Ami. Das Hebräisch ist eine Art stenografische Sprache, da zieht man die Worte so zusammen. Und so auch Avi, mein Vater. Ad ist die Bezeichnung für ewig. Ne? Ah, das ist ein ganz anderer Inhalt. Da sehen wir, dass es sich hier um eine andere Person handelt, die dennoch auch Ausdruck Gottes ist. Es ist natürlich ungeheuerlich schwer, Juden zu erklären, nicht wahr, wie die Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn ist, zu dem Messias ist. Die sehen ja in dem Messias ja nur eine politische Machtgestalt. So aller König David, der ein Großreich Israel aufrichtet und die Feinde Israels unterwerfen wird. So denken die Juden über ihren Messias. Und deswegen werden sie auch dem Antichristen auf den Leim gehen. Wobei der ja nicht mal der braucht ja nicht mal ein Jude zu sein. Sie folgern einfach, wer die Weltmacht hat, der hat sie von Gott bekommen. Und wenn er auch noch ein Protektor Israels ist, dann ist es der Messias. So folgern sie, fälschlich. Und so kommt es dann auch schließlich nach 2. Thessalonicher 2, Vers 4 zustande, dass der dann, wenn der sagt, nicht wahr, jetzt fege ich die Oma und die Al-Aqsa-Moschee weg vom Tempelberg und gibt dann seinen Befehl, nun den dritten Tempel zu bauen, nicht nur dann werden sie sagen, das ist der Messias. Wer wagt es denn, die Al-Aqsa-Moschee, das drittgrößte Heiligtum des Islam, wegzufegen? Nicht wahr? Das kann ja nur einer in der Vollmacht Gottes tun. Und so folgern sie das, was der Heiland Johannes 5, Vers 43 ja schon sagt. Ich bin gekommen meines Vaters Namen und ihr habt mich nicht angenommen. Es wird einer kommen im eigenen Namen. Den werdet ihr annehmen. Er hat das ja im Grunde genommen alles schon vorhergesagt. Und das ist die Tragik. Und dann haben sie auch keine Entschuldigung. Was ich da in Israel schon in 83 Pressekampagnen veröffentlicht habe, auf ein bis manchmal drei volle Zeitungsseiten, meine Lieben, da haben sie auch schon keinen Grund zu sagen, es hat uns keiner gesagt. Nee, das können sie da nicht mehr sagen. Und wenn auch keiner zum Glauben gekommen wäre bisher, dann könnte der Herr sich darauf berufen. Hier bitte, es ist euch gesagt worden. Also wir dürfen ja nicht denken, dass was wir tun, dass das für nichts ist, wenn wir keinen Erfolg sehen. Nein, wir haben zu wirken, solange wir noch die Möglichkeit des Wirkens haben. Wenn natürlich die Nacht kommt, wo keiner mehr wird wirken können, dann ist eben unsere Zeit abgelaufen. Aber wir müssen, solange Odem in uns ist und wir die Möglichkeit haben, auch damit rechnen, dafür das Martyrium zu erleiden. Es gibt, meine Lieben, keine andere Alternative. Und wenn das in Israel möglich ist, muss es hier erst recht noch möglich sein. Ich will dazu nur Mut machen. Wie gesagt, ich will mich hier nicht hervorkehren. Das, was ich tue, schon seit so vielen Jahren, ist Teil der Historie, ist alles dokumentiert. Da braucht man nicht zu sagen, das stimmt nicht. Wir haben alles, auch die Originaltexte, die Hebräischen und auch die russischen Texte aus den Zeitungen in Israel, haben wir alles im Original auch dokumentiert, sodass das niemand wegdiskutieren kann. Deswegen sind auch Leute schon zu den Zeitungen gegangen in Israel und haben tatsächlich nachgeguckt. Naja, sollen sie nachgucken. Lernen sie noch was dabei. Ich meine, Telefon ist abgehört worden. Ist abgehört worden und auch aufgezeichnet worden in Israel. Und das habe ich dadurch gemerkt, dass ich auf einmal mein eigenes Telefonat, das ich mit jemandem geführt hatte in Israel, wiedergehört habe. Das hat nie richtig funktioniert in ihr Apparat, nicht wahr? Und da hörte ich auf einmal mein ganzes Gespräch nochmals. Und da habe ich in Zukunft den Leuten dann gesagt, wenn sie angerufen haben, bitte, meine lieben Freunde, beachten Sie, dass hier nicht nur das Telefon abgehört, sondern die Telefonate auch aufgezeichnet werden. Ich habe aber in keiner Weise mein missionarisches Engagement deswegen zurückgeschraubt. Ich habe das weitergesagt, was ich vertrete, und habe damit auch die Hoffnung verbunden, dass diejenigen, die das jetzt abhören, auch zum lebendigen Glauben kommen mögen. Ja, das habe ich ins Telefon gesagt. Irgendwann haben sie es dann eingestellt. Ne? Ja, wir sind ja nicht vom Geheimdienst, ne? Das ist ja keine Geheimlehre. Und das Schlechteste ist, Angst zu haben. Pachat, Yoetz, Ra. Das sind nur drei Worte im Hebräischen. Pachat ist Angst, Furcht. Das ist übrigens auch eine der Gottesbezeichnungen. Pachat Yaakov, die Furcht Jakobs. Pachat, Angst, Yoetz, Ratgeber, das haben wir ja eben gerade gelernt. Ra ist schlecht. Also die ganzen Verben sind weg. Pachat, Yoetz, Ra heißt, die Angst ist ein schlechter Ratgeber. Sage ich in Israel immer. Aber Israel muss das lernen, die müssen da hindurch, auch durch die Raketen aus dem Gazastreifen und was weiß ich, was noch kommt. Ich habe gerade heute die Nachricht bekommen aus Israel, dass die Syrer mobil machen. Die Soldaten, die Reservedienst zum Wehrdienst berufen haben. Was sie vorhaben, wissen wir noch nicht. Der Mossad, der echte meine ich jetzt, hat es herausgekriegt, dass die also mobil machen in Syrien. Aber was sie vorhaben, das ist noch nicht bekannt. Also das ist ganz aktuell, wie gesagt, habe ich heute erfahren, das wird natürlich noch nicht hier im Nachrichten gebracht, wenn sie es überhaupt bringen. Die sind ja so dämlich, entschuldigt, aber auch diese Regierung hier da in ihrem Bundestag, ich habe das auch den Niebel erzählt, den Dirk Niebel von der FDP, der ist mit mir zusammen nach Israel geflogen, der Generalsekretär der FDP, sagt, wie kann man so dämlich sein, diese Regierung, die Frau Merkel, ja, ist ja verantwortlich, schickt eine Armada dahin, nicht wahr, ans Mittelmeer, und die patrouillieren da hin und her vor der Küste, wo überhaupt gar keine Waffen reingeschmuggelt werden auf dem Seeweg. Das geht alles über die Grenze von Syrien nach Libanon rein. Ne, da stehen auch nicht diese UNO-Einheiten, um da nach dem Rechten zu gucken. Die sitzen da unten im Süden. Und da kommen die Raketen rein, nachts in Lastwagen, mit Planen zu und so weiter. Die sind jetzt die Hisbollah. Die heißt nicht Hisbollah, die heißt Hisb-Allah. Das heißt Partei Allahs und nicht, wie es in den Zeitungen steht, Partei Gottes. Die bringen ja alles durcheinander. Der Allah ist ja nicht unser Gott. Also es geht wie Kraut und Rüben, aber daran sieht man, was es für Dilettanten sind, diese Journalisten. Nicht wahr, was die da alles von Zeug erzählen. Und das kostet dem deutschen Steuerzahler Millionen. Das habe ich auch den Niebel gesagt. Das ist doch irre. Und der hat gesagt, wir sind genauso ihrer Auffassung. Nicht wahr? Wir lehnen diesen Quatsch da ab mit dieser Patrouille von den Schiffen, die da hin und her fahren. Die lachen sich doch einen Ast ein bei der Hisbollah. Nicht wahr, dass die da immer da hin und her schiffern, nicht wahr? Und die Frau Merkel ist da auch und guckt da aus so einer Luke raus, nicht wahr? Ne? Und die gehen da über die Grenze und bringen alles da zu Hisbollah rein, nicht wahr? Die sind ja stärker jetzt aufgerüstet als vor dem zweiten Libanon-Feldzug. Mensch, also man kann nur den Kopf schütteln, auch der Mann da in New York, der Koreaner, nicht wahr? Ne? Der hat gar keine Ahnung, was da, ich weiß gar nicht, was das, also Israel will von UNO-Beobachtern überhaupt nichts hören. Die gucken immer in die falsche Richtung, die gucken dahin und da buddeln die anderen die Tunnel, nicht wahr? Ne? Also das ist ja wie in einer Komödie. Ne? Und von daher, es ist ja leider nicht zu lachen, nicht wahr? Aber Israel rechnet mit einem Angriff, nicht wahr? Und mit einer konzertierten Aktion, obwohl das ist jetzt ein anderes Thema, nicht wahr? Mit einer konzertierten Aktion mit Gaza abgestimmt, Nicht wahr? Die knallen da ihre Raketen, die haben jetzt schon weiterentwickelte Raketen, haben auch schon Katyusha-Raketen, mit denen ja die Hisbollah schon nach Israel reingeschossen hat. Grad-Raketen, die schon bis Aschkelon fliegen, wo wir auch einen Hauskreis haben. Ich habe meinen Hauskreis trotzdem abgehalten, auch in der Hoffnung, dass nicht gerade hier eine Rakete aufs Dach fällt. Nicht wahr? Aber es war ja auch so, dass ich 1991 zum Golfkrieg, da war ich natürlich prompt gerade hier in Deutschland, kann ich ständig in Israel sein, weil ich hier den Zelem-Verein leite und auch die Zeitschrift hier herausgebe und eine Fülle von Korrespondenzen zu erledigen habe. Aber ich bin dann extra nach Israel zu meiner Gemeinde geflogen, als dieser Golfkrieg stattfand 1991. Und bin also am 1. Februar da eingetroffen und da gab es dann noch Raketen, die von Bagdad kamen, Scud-Raketen waren das, Scud-C-Raketen, nicht wahr? Und die Leutchen kamen zur Versammlung mit der Gasmaske in der Hand. Ich habe gesagt, ihr braucht doch keine Gasmaske aufzusetzen. Glaubt ihr, dass hier eine Rakete aufs Dach fällt? Ich meine, das kann man ja alles verstehen. Ja, und da hat es natürlich auch gerade während der Versammlung dann einen Alarm gegeben. Ne? Dann ist so eine Rakete schon im Anflug gewesen. Mein Schwiegersohn ist übrigens Amerikaner und der saß in Dayton an der Zentralstelle und in Australien hat man dann den Abschuss observiert aus dem Weltraum, hat man es aufgefangen. Dann hat man es nach Dayton geschickt, die Information, dass in Bagdad eine Rakete abgeschossen worden ist. Und dann hat Dayton dann Israel informiert, eine Rakete ist abgeschossen worden. Und dann habe ich meinen Schwiegersohn in den USA angerufen und habe gesagt, Mensch, mach deine Augen auf. Dein Schwiegervater, der sitzt hier direkt hier im Zielgebiet. Nicht wahr? Da hat er gelacht und gesagt, mach dir da keine Sorgen, ich passe da schon auf. Und so ist es gelaufen und das war innerhalb von 8 Minuten. 8 Minuten, diese Informationsfluss. 4 Minuten bis Dayton und dann 4 Minuten bis Israel, nicht wahr? Und dann hatte Israel noch 4 Minuten, um Alarm zu schlagen und dann kam der Einschlag. Da hörte man in der Ferne, dass da irgendwie was gerumst hat und so weiter. Und dann haben die Leute natürlich angerufen, ihre Leute, ob da nichts passiert ist und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das Israel muss, entschuldigt, wenn ich das sage, klein gemacht werden. Es muss hörbar gemacht werden. Der Herr ist kein Sadist, aber er arbeitet an Israel, so wie er auch an jedem einzelnen Menschen arbeitet. Er arbeitet an Israel, damit Israel hörbereit wird. Er muss Israel dahin führen, um es mal ganz überspitzt auszudrücken, in eine Situation wie Moshe Rabbeinu, also unser Lehrer Mose, damals vor dem Schilfmeer, als Pharao Ramses II. Es gereute, die Kinder Israels ziehen zu lassen. Er hat ihnen dann natürlich keine Waffen mitgegeben, sondern sie durften nur ihr Hab und Gut mit sich führen. Und sie dann vor dem Schilfmeer standen und dann schickte der seine Armee hinterher. Und die standen nun am Schilfmeer und wussten nicht, wie kommen sie darüber. Sie waren in der Klemme. Bis dann Moshe eben gesagt hat, jetzt werdet ihr sehen, wie der Herr sich hier offenbart und ihr werdet stille sein und so weiter und der Herr wird für euch kämpfen und so weiter. Und so öffnete sich dann schließlich das Schilfmeer vor ihnen, dass sie trockenen Fußes dahin durchgehen konnten. Nicht wahr? Und eine ähnliche Situation wird dann auch entstehen, wenn dann auch der Ölberg sich spaltet, nach Sahaja 14, wenn der Herr auf dem Ölberg stehen wird, wo er auch entrückt wurde und der sich in 2 Teile aufspalten wird und ein Fluchtweg dadurch geschaffen wird. Steht alles in Sahaja 14, könnt ihr nachlesen. Nicht wahr? So weit wird der Herr Israel führen, meine Lieben, dass sie dann auf den Knien liegen werden, wo sie dann auch nicht sagen können, wir haben es geschafft. Ich habe es ja erlebt nach dem 6-Tage-Krieg, wie sie innerhalb von 6 Tagen ohne Verletzung des Schabbats da einen gloriosen Sieg errungen hatten. Na, wie die geprahlt haben, wir haben die beste Luftwaffe der Welt, wir haben die schlagkräftigste Armee der Welt, wir haben den besten Geheimdienst. Das habe ich alles mit meinen eigenen Ohren gehört. Die haben sich selbst den Ruhm und den Sieg zugesprochen. Und ich habe auf den Knien den Herrn um Vergebung gebeten, dass sie das nicht erkannt haben, dass dieser Sieg ja eigentlich der Sieg unseres Herrn ist. Denn es steht ja auch bei Sacharja 4, Vers 6, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist will ich das alles erreichen. Aber Israel glaubt immer noch der Kraft des eigenen Armes. Und solange sie das glauben, muss der Herr sie sozusagen auch durch diese Leiden und Kämpfe hindurchführen. Er hat sie zwar gesammelt im Land der Väter, aber sie haben noch keinen wirklichen Shalom kennengelernt. Sie grüßen sich millionenfach am Tag mit Shalom, nicht wahr? Aber das ist nur eine Luftblase. Aber sie haben den Frieden nie kennengelernt in Israel, seit sie in Israel wieder ihren Staat haben. Und da nutzt es nicht, wenn sie alle, die da kommen, alle Staatschefs und so weiter nach Yad Vashem gebracht werden und ihnen dann die schrecklichen Erinnerungen gezeigt werden vom Holocaust. Da wird ja jeder hingebracht, gleich am ersten Tag des Besuches. Manche sagen, kritische Stimmen, um die Leute klein zu machen, nicht wahr, um sie gefügig zu machen für die israelischen Interessen und Forderungen, die sie da stellen, nicht wahr? Aber es ist natürlich entsetzlich, aber das sollte man nicht tun. Man zu Israel soll in sich gehen und soll selbst mal Vergangenheitsbewältigung betreiben. Ich nehme mir die Freiheit, das meinem Volke zu sagen, auch wenn man auch da über mich schimpfen mag, sollen sie ruhig schimpfen, nicht wahr? Aber die Geschichte wird es zeigen, die Geschichte der näheren Zukunft wird es zeigen, wie Israel noch auf die Durchhilfe seines Gottes angewiesen sein wird. Und wir sehen schon dieses Gespenst in Moskau aufstehen, den Rosh Meshech Vitubal, wie es in Hesekiel Kapitel 38 heißt, den Fürsten von Moskau und Tobolsk, nicht wahr, der da aufsteht, um dann schließlich seinen Kriegszug gegen Israel zu führen, im Gefolge auch Persien und so weiter, Ahmadinejad. Wir hören das ja klar und eindeutig, ist auch Quatsch, was da ein gewisser Informationsdienst aus USA gesagt hatte, nicht wahr, dass er seit Jahr 2003 seine Atomherstellung eingestellt hätte, der Ahmadinejad. Ist ein völliger Quatsch. Es stimmt gar nicht. Der Bush selbst glaubt auch nicht an den Blödsinn. Nicht wahr? Es estimate. Es war eine Schätzung. Nicht wahr? Kein Statement. Also Israel sieht die Sache schon nüchtern. Und der hat ja auch die Merkel hier bearbeitet. Sanktionen gegen Iran. Sanktionen. Der pfeift auf die Sanktionen. Das juckt ihn gar nicht. Der ist der viertgrößte Erdölexporteur der Welt. Die brauchen alle Erdöl. Nicht wahr, das juckt den gar nicht. Die Chinesen machen, bitte, gib uns dann das Erdöl. Wir brauchen das für unsere Autos, die wir mehr und mehr haben in China. Nicht wahr, und dann kommt Indien dann noch. Die wollen sich dann auch noch motorisieren. Also, man könnte stundenlang reden, aber was ich hier sage, sage ich in aller Nüchternheit. Und wenn man dieses ganze politische Theater da sieht, dann kann man sich nur fragen, was haben die vor Joezim, was haben die für Ratgeber? Die sind natürlich nicht vom Geist Gottes erleuchtet, die haben natürlich auch keine Ahnung vom prophetischen Wort, und wenn es die Theologen schon nicht haben, will man es vom grünen Holz erwarten, von diesen Leuten oder Journalisten, die nur Halbgebildete sind, aber wehe, wenn ihr einem Journalist sagt, ach, sie sind doch ein Halbgebildeter. Da war, als ich mal in Hamburg sprach, da bei Dr. Reimers, bei der Akademie, der Evangelischen Akademie, Ne, da hat sich auch so eine Journalistin angemeldet vom Hamburger Tagblatt. Ich bedauere, dass hier von der Berliner Presse niemand da ist. In Israel, wenn ich da spreche, ist immer die Presse zugegen. Die lade ich zwar nicht ein, die kommt von alleine. Ne? Und da kam, oh, aber die Dame, die kam nicht zu meinem Vortrag. Ne, da war ein schönes kaltes Buffet und so weiter. Und dann kam so eine mit der Zigarette in der Hand. Ich war, naja, also dann sagen Sie mal, wo sind Sie denn geboren? Und dann hat sie dann ihr Notizfleckchen und so weiter. Ne, was machen Sie denn? Ja, habe ich gesagt, haben Sie schon mal die Bibel gelesen? Nee, die habe ich noch nicht so, als wenn ich ihr was zumuten würde. Da habe ich gesagt, wie können Sie dann über so ein Thema hier schreiben? Die hätten bei meinem Vortrag anwesend sein müssen. Die können doch nicht erwarten, dass ich in dem Vortrag jetzt nochmal halte. Nicht wahr? Und ja, also, wie kann man denn Jude und auch Christ sein und so weiter, hat sie sich da rumgeeiert. Das kann ich Ihnen nicht mit zwei Worten erklären. Natürlich kann man das sein, nicht wahr? Denn wir sind messianische Juden. Wir sind die Rückübersetzung des Christentums. Wir knüpfen da an, wo Paulus aufgehört hat. Ganz einfach. Und so weiter. Das hat die nicht kapiert. Und dann stand natürlich ein Hamburger Abendblatt, ist Jude und gleich Christ da. In der Überschrift war natürlich kalter Kaffee, was sie da reingeschrieben hat. Das sind die Journalisten. Also bei Journalisten muss man immer sehr vorsichtig sein. Und wehe, wenn man denen sagt, aber sie haben doch keine Ahnung. Oh, die denken, sie wissen alles. Und dann brechen die sich dann auf ihre Art und Weise. Das ist dann schlimm. Aber hier geht's ja um Wahrheitsfindung. Und wenn ich, wie gesagt, von dem Restgedanken spreche, meine ich eben nicht nur Jesaja 10, Vers 20 bis 22, meine ich auch Jesaja 6, Vers 13, wo von dem Serakodesh die Rede ist, von dem heiligen Same, den ich mir übrig bleiben lasse. Das könnt ihr bei Jesaja 6, Vers 13 nachlesen. Und ob noch der zehnte Teil darin bleibt, so wird er abermals verheert werden, doch wie eine Eiche und Linde, von welchem beim Fällen noch ein Stamm bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stamm sein. Und das Interessante, unser lieber Bruder Amos schreibt das ja ebenfalls im Kapitel 5, Vers 3, von 100 bleiben 10 übrig. Also meine Lieben, nicht nur ein Drittel, Zacharja 13, Vers 9, glaube ich. Sondern dieses Drittel wird auch nochmal geläutert, wie man Silber und Gold läutert. Also meine Lieben, es bleibt nur ein Zehnterteil übrig. Und so ähnlich verfährt es auch der Herr letztendlich dann mit der Apokalypse, dass der eben auch nur ein Teil der Christenheit übrig bleibt. Die Ekklesia, die wirkliche gläubige, wiedergeborene Gemeinde, das ist auch nur ein kleiner Teil. Gott geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Es geht ihm nicht um die großen Zahlen, dass jetzt hier ein paar tausend Leute sind. Die meisten Zuhörer hatte ich mal in Holland, das waren 4000 Leute ungefähr in Zwolle, in Zwolle, im Stadthalle von Zwolle. 4000 Leute, war auch der Rundfunk da. Der erste Übersetzer ist ohnmächtig geworden. Das war die Tochter des Adjutanten der Königin. Die wurde weiß und die konnte ich gerade noch auffangen. Die ist umgekippt. Und die war derart im Stress, was weiß ich. Die musste ins Krankenhaus, die wurde weggetragen. Und dann habe ich gefragt, wer kann mich noch übersetzen, da ich ja nicht Holländisch spreche. Und dann war ein beherzter Gläubiger Holländer, der dann kam, da hatte so ein Kreuz da, ich kannte ihn auch. Und der hat dann auch eine Zeit lang übersetzt. Und dann ist der stecken geblieben, der konnte nicht mehr. Der hat auch das Handtuch geworfen, von 4000 Leuten hat dann auch das Handtuch geworfen. Und da habe ich gefragt, ist noch jemand anders parat, mich zu übersetzen? Da brauche ich keine Angst zu haben, dass er auch umfällt. Es hat sich keiner gemeldet. Ich habe dann deutlich in Deutsch dann weitergesprochen, meine Ausführungen zu Ende geführt. Es ist nichts dabei rausgekommen. 4000 Menschen. Und der Heiland sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich unter ihnen. Daran sehen wir auch, dass es ihnen nicht um die Quantität, um die vielen geht, sondern um die wirklich ernsthaften und aufrichtigen Gläubigen. Darum geht es ihm. Und das weiß er natürlich zu beurteilen. Deswegen dürfen wir auch nicht, jeder Prediger wünscht sich, jeder Pastor, dass er eine volle Kirche hat und so weiter. Manche sind dann sogar angereist, Pfarrer zu dem Wolfram Kopfermann, ich weiß nicht, ob du den kennst, in Hamburg, da in der St. Petri-Kirche, und ich habe da auch gepredigt, eine volle Kirche von 1500 Leuten. Meine Lieben, es ist nichts dabei rausgekommen. Nichts. Auch eine Geschichte für sich, was ich da sagen könnte, das ist eine Pfingstgemeinde da gewesen, da wurde aber eben bla 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 gemacht, nicht wahr? Da hat man so geschwelgt, so in Sphären, da gab es auch prophetische Stimmen, auch die Frau Kopfermann hat sich da betätigt als prophetische Stimme, die gesagt hat, das ist das Werk des Herrn in Israel, das muss unterstützt werden, und hat große Worte gesprochen. Und dann hat sich noch eine prophetische Stimme, die hat dann das nachgequatscht, was also die Frau Kopfermann schon gesagt hat und so weiter und so fort. Ich war bis 12:30 noch in der Kirche, da hat der Kopfermann schon seinen ersten Traum hinter sich gehabt zu Hause. Da war der schon lange weg. Ich war noch mit ein paar jungen Leuten zusammen, da war auch eine Journalistin von der Taz da, von Hamburg, die wollte ein Interview machen mit dem Kopfermann, der hat sich gar nicht um die Journalistin gekümmert. Da habe ich gesagt, hören Sie mal zu, ich übernehme das, stellen Sie mal Ihre Fragen. Und die hat da geschrieben, was in der Taz dann rausgekommen ist, weiß ich nicht. Die arme Journalistin, die war jung, die fing da an, die wollte ich also da nicht im Regen stehen lassen. Ich habe das als eine Gelegenheit aufgefasst, da ein Zeugnis abzugeben für die Taz-Leser in Hamburg. Und deswegen bin ich da geblieben, wie gesagt, bis 12:30. Und dann habe ich der Schwester Clara Kämpfer dann mitgeteilt, die auch zu unserem Freundeskreis gehört, die auch früher den Zelem-Kassettendienst gemacht hat. Und dann habe ich ihr, und das war prophetisch, da habe ich ihr gesagt, liebe Clara, die Dame ist heute 85 Jahre, wohlgemerkt, liebe Clara, geh am nächsten Sonntag auch wieder zu dem Gottesdienst von dem Kopfermann und mache deine Ohren auf und du wirst dich wundern, was du dann hören wirst. Du wirst sehr erstaunt sein. Und das hat die auch tatsächlich gemacht, die war gehorsam. Die ist hingegangen und dann kam der Kopfermann und hat gesagt, was sich im letzten Wochenende, am letzten Sonntag hier abgespielt hat, das darf sich nicht mehr wiederholen. Der Heilige Geist hat sich geirrt, sozusagen. Die ist ja fast platt geworden. Ist auch nichts dabei rausgekommen. Weil es ihm um seine Person ging, um den Herrn Kopfermann. Der hat dann behauptet, ich hätte ihn seine Predigtzeit weggenommen. Ach du meine Güte, dabei bin ich von der Sekretärin gebeten worden, dass ich dort die Predigt übernehme. Und hat sich auf ihren Chef berufen. Und die ganze Kirche hatte geklatscht, auch mitten während meiner Predigt. Die ganze Kirche hat geklatscht. Ich bin ja nicht gewöhnt, dass man klatscht, was ich sage. Im Gegenteil, dass ich hier Missionarin und mir die Faust geballt wird, das bin ich eigentlich eher gewöhnt. Und die haben geklatscht. Und am Ende meiner Ausführungen, ich war nachdem der hinten vom Thron aufgestiegen ist, der hatte so eine Art Thron gehabt, habe ich gemerkt, ich hatte ja kein Pult, ich musste alles auswendig sagen, Und da habe ich mir gedacht, jetzt musste zum Ende kommen, denn der Mann ist schon unruhig geworden. Und dann haben die alle wieder geklatscht und das ist dem, da hat der gemeint, er hat jetzt eine Perle aus der Krone verloren, Also, das ist ganz schlimm, die Gefahr auch bei Predigern, der Eitelkeit, dass ihnen jemand irgendwie die Show stehen will und so weiter, das ist ganz schlimm. Und das habe ich also da erleben müssen, obwohl ich ja nicht jeden Tag da bin. Ich bin eben nur einmal da und bin auch gebeten worden. Ich hatte mehrere Vorträge dort zu halten gehabt. Ich hatte nur einen Tag, wo ich mal keinen Termin hatte und da wurde insistiert, dass ich doch da sprechen möge in der St. Petri-Kirche. Und das habe ich getan. Und dann, wie gesagt, hat der gesagt, das darf sich nicht mehr wiederholen. Na ja, nun gut. Der Fall schon erledigt. Ich gehe dahin, wie es der Heiland sagt. Lasst euch nicht entmutigen. Nicht wahr? Wenn ihr euch nicht empfangen werdet, schüttelt den Staub von euren Schuhen und geht dahin, wo man euch zu empfangen bereit ist. Ganz einfach. Ne? Aber lasst euch nur nicht entmutigen. Und wenn ihr einen einzigen gewonnen habt, das sagt das Judentum, habt ihr die ganze Welt gewonnen. Ne? Ja, das ist eine interessante Aussage, nicht? Aus dem Talmud wohlgemerkt. Gibt's auch interessante, nicht nur schlechte Aussagen, auch solche Aussagen gibt's. Da steht natürlich auch geschrieben, es ist ein gutes Zeichen, wenn jemand lachend stirbt. Nicht wahr? Das ist auch eine talmudische Weisheit. Ich habe nur noch keinen lachend sterben sehen. Nicht wahr? Ne? Wenn wir vom Talmud reden. Ne? Aber wie gesagt, ich könnte also jetzt hier noch stundenlang weitersprechen. Es ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn man das alles erlebt, durchleidet und durcharbeitet. Und von daher kann ich also nur summa summarum den Mut machen, sich in keiner Weise entmutigen zu lassen in den Dienst, in den Verkündigungsdienst für unseren Herrn. Ich meine, Berlin ist ja schon zu einem Sündenpfuhl hier geworden, wie ich gehört habe. Ihr habt ja auch einen Bürgermeister, der will ja neue Maßstäbe setzen, nicht wahr? Und will jetzt dass Berlin die Nachfolge von San Francisco antritt, nicht wahr? Indem er eben sagt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Der will also ein neues Wertesystem da erstellen. Und er ist sehr beliebt, meine Lieben. Er ist sehr beliebt. Ne? Weil er eben so tolerant ist und weil er eben so anders ist. Und das ist natürlich doch eine sehr bedenkliche Angelegenheit. Ole von Beuys ist da nicht so offen mit seinen Äußerungen. Ne? Aber gut, das muss auch er mal verantworten. Aber es zeigt natürlich die Entwicklung hier und er renommiert ja damit, der Herr Wowereit, dass eben Berlin die freizügigste Stadt der Welt werden soll. Love-Parade und was weiß ich, Christopher Street Day und so weiter und so fort. Aber das ist das, was ankommt. Und das zeigt eben auch unsere endzeitliche Entwicklung. Und ich hoffe, dass ich mit meinen Ausführungen Israel aus theologischer Sicht einige Denkanstöße vermitteln konnte. Und ich entlasse euch heute Abend. Ich bin vorher müder gewesen als jetzt. Ich bin jetzt putzmunter. Und ich hoffe, euch jedenfalls morgen wiederzusehen für den Fortsetzungs-, nicht Roman, sondern Fortsetzung der Heilsgeschichte. Ich weise aber nochmal auf die Schriften hin. Also nutzt die Chance. Ich habe mich da abgeschleppt. Der Wagen war voll bis an den Rand. Ich bin allein gekommen. Ich hätte nicht mal eine zweite Person mitbringen können. Ich hatte keinen Platz mehr. Aber mein liebenswerter Bruder Johannes, wir zwei haben heute Vormittag alles hier schön mit Liebe aufgebaut. Alles für euch. Amen.